Ja, der Herr hat mich beauftragt, euch eine Frage zu stellen. Eine ganz simple Frage. Darf ich bei dir wohnen? Darf ich bei dir wohnen? Seine Frage so, darf ich bei dir wohnen? Natürlich wissen wir dann um unsere Theologie und darum, dass der Herr ja in uns wohnt, durch den Heiligen Geist. Er hat ja auch gesagt, wenn wir ihn aufnehmen, ich und der Vater werden zu euch kommen und Wohnung in euch machen. Also wir wissen diese Dinge, dass der Herr da wohnt. Und dann hat der Herr mir das versucht, an ein paar Beispielen klarzumachen. Als wir damals nach Deutschland kamen, 1966, war in Deutschland ziemliche Wohnungsknappheit. Damals viele der Gastarbeiter, so sagte man das damals, viele der Gastarbeiter kamen nach Deutschland, sie hatten kaum Wohnungen, sie wurden aber dringend benötigt in unserer Wirtschaft, in unserem Land. Und ich weiß, viele der Männer wohnten damals in Männerwohnheimen. Dort gab es im Flur viele Zimmer und auch manchmal auf mehreren Etagen. Da hatte jeder so sein Zimmer, manchmal eine Gemeinschaftsküche. Und dort wohnten sie. Aber es gab auch andere, die waren privat untergekommen. Da gab es viele Männer, waren es ja vor allem. Die Frauen und die Kinder blieben zu Hause. Da hat ja der Udo Jürgens ja ein schönes Lied zugeschrieben und gesungen, griechischer Wein. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. So, und in dieser Stadt werde ich immer nur ein Fremder sein. Kommt es, ich werde, obwohl ich hier wohne, in diesem Land und in dieser Stadt, werde ich immer nur ein Fremder sein. Ich habe dann, als diese Frage vom Herrn so kam, darf ich bei dir wohnen? Dann dachte ich, und hatte ich auch gleich Menschen vor Augen, die privat untergekommen waren, die also nicht in Männerheimen wohnten, sondern die in Familien ein Zimmer bekommen hatten, die dort ihre Miete bezahlten, die Versorgung der Hausgemeinschaft erlebten, also außer Kochen, vielleicht in einzelnen Fällen sicherlich hat es auch das gegeben, aber es war vor allem so, der Vermieter, die Familie, die so einen Gastarbeiter aufnahm und ein Zimmer vermietete, was für viele ja natürlich auch eine große Hilfe damals war, in ihren finanziellen Situationen, gerade wenn sie Haus gebaut haben und dergleichen. Und doch, wenn ich dann so Menschen kennengelernt habe, ich sage jetzt mal Gastarbeiter kennengelernt habe, Menschen, vor allem ich hatte ja auch mit Spaniern oft zu tun, gerade eben, weil ich ja auch aus Paraguay, Südamerika komme, von der spanischen Sprache her war das so gegeben. Und es war so, dass Spanier in Familien wohnten. Sie hatten dort die Stromversorgung, die Wasserversorgung, alles, was man eigentlich brauchte, hatten sie. Sie hatten, wenn man äußerlich schaute, keinen Mangel. Und sie konnten sogar sagen, ich wohne mit dieser Familie zusammen, ich wohne in dieser Familie. Und doch hatten sie mit der Familie, sicherlich mit wenigen Ausnahmen, nichts zu tun. Sie wohnten mit der deutschen Familie zusammen, aber sie hatten nichts miteinander zu tun. Und in der Vorbereitung oder auch die Woche, was mir so durch den Sinn kam und auch in mein Herz gegeben wurde, spürte ich immer, wie es Gott so geht. Er sagt, ja, ich wohne in euch, ihr habt mich aufgenommen, ihr nennt mich auch euren Vater, aber das Einzige, was bei den meisten oder sehr vielen Christen geschehen ist, ihr gebt mir nur einen Wohnplatz, aber sonst habt ihr mit mir gar nichts zu tun. So wie der Gastarbeiter kam und sagte zu dem Deutschen, hey Chef, der Strom ist ausgefallen, oh, ich mache die Sicherung rein. Das Wasser ist kalt, oh, ich glaube, der Boiler ist ausgefallen. Die Heizung funktioniert nicht richtig, oh, da muss ich nochmal nachgucken. Also, so hatte man miteinander zu tun. Und Gott sagt, manchmal fühle ich mich so wie so ein Gastarbeiter, in dem Leben auch meines Volkes, meiner Familie, meiner Kinder. Ich fühle mich wie ein Gastarbeiter. Wenn Krankheit ist, dann kommen wir und holen uns unser Heilungsrezept. Wenn wir Mangel haben, dann kommen wir und erinnern ihn, du bist ja unser Versorger, der Strom geht nicht. Und egal, was auch an Nöten sind, und der Herr sagt, ich fühle mich manches Mal sehr einsam, weil das einzige oder die einzige Kommunikation, die mit mir stattfindet, das einzige, wo man mit mir zusammen ist, wo ihr mit mir zusammen seid, das einzige ist eben, wenn ihr irgendein Bedürfnis, eine Not oder eine Sache erfüllt haben wollt. Dabei hat Gott etwas ganz anderes geplant. Der Herr hat etwas ganz anderes geplant. Er hat geplant, mit uns zu wohnen, an einem Tisch zu sitzen. Er hat gewünscht und geplant, mit uns an allem teilzunehmen, an unserem gesamten Leben teilzunehmen, so dass die Gespräche, die wir mit ihm haben, nicht der Natur sind, beim Pastor kann das dann in diese Richtung gehen, ich brauche ein Predigtthema für Sonntag, Herr, was hast du? So, und darauf kann sich das alles beschränken. Und der Hauszellleiter, der sagt, ja, ich muss ja auch meiner Gruppe diese Woche dienen, wo kann ich denn bloß, oder wo, Herr, gib mir ein Wort für die Gruppe. Aber es ist immer alles nur dienstmäßig, es ist irgendwie alles so, ich brauche was, gib du, ich benötige es, mach du. Und der Herr sagt, ich sehne mich aber danach, in der Familie zu wohnen. Ich sehne mich danach, im Gespräch, im Alltag beteiligt zu sein, so wie ihr miteinander sprecht und miteinander auch redet, obwohl das vielleicht in vielen Fällen ja auch nicht mehr stattfindet. So, dass der Herr also tatsächlich in uns wohnt, das ist unumstritten. Das sagt uns nicht nur die Theologie, sondern auch unser Zeugnis, der Geist. Sein Geist bezeugt unserem Geist, wir sind Kinder Gottes, Söhne Gottes, Töchter Gottes, er wohnt in uns. Dieses Zeugnis haben wir in uns und dieses Zeugnis ist auch wahr. Dieses Zeugnis ist auch wahr, wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, das Leben nicht. Wir wissen also, wir haben auch Leben, weil wir den, der das Leben ist, in unserem Leben aufgenommen haben und dieser, der das Leben ist, auch tagtäglich uns Leben, Kraft, Energie, Gesundheit und was wir brauchen, spendet. Er hält sich an das, was er gesagt hat, ich werde euch von allem, was ich für euch gedacht habe und euch geschenkt habe, ich werde euch nichts Gutes vorenthalten, alles ist euer, weil ihr zu meinem Sohn Jesus Christus gehört. Aber das ist die Versorgung, das sind die Befriedigung unserer Umstände und Situationen im Leben. Was er sich wünscht, er sagt, ich würde so gerne mit euch in Lebensgemeinschaft leben. Ich würde gerne am Alltag beteiligt sein. Ich würde so gerne, wenn ihr am Mittagessen oder Abend- oder Frühstückessen seid, dann würde ich gerne als der Unsichtbare da sein, von dem ihr wisst, ja, er ist hier. So, manches Mal ist es so, dass man vielleicht sich nur in einem Gottesdienst oder im Gebetsgottesdienst oder bei seiner stillen oder lauteren Zeit oder gar keinen Zeit sich irgendwie mit ihm befasst. Aber ansonsten im Alltag hat unser Leben, das wir ja wohl aus Gott haben, irgendwie keinen Einfluss, keine Relevanz für uns. Gott selber sehnt sich danach, nicht nur Familie zu haben, sondern er möchte Freunde haben. Wenn wir in unsere Häuser hineinschauen, und ein ganz Teil von euch haben Kinder, und manche haben auch ein schweres Leid und schweres Los gehabt, die Kinder wohnten im Haus, aber das Einzige, worin du funktioniertest oder was man dir zugestand, du bist mein Vater, du bist meine Mutter, also ihr seid meine Eltern, ihr müsst mich versorgen. Ihr müsst euch um mich kümmern. Und Eltern versorgen ihre Kinder, aber sie wünschten sich, ich würde sehr gerne auch mal mit meinem Kind zusammen sprechen. Ich würde mit meinem Kind vielleicht mal zusammen ausgehen. Ich würde mit meinem Kind einfach auch mal Gemeinschaft haben über die Versorgung hinaus. Und doch wissen wir, dass das in vielen Familien, wahrscheinlich in einem Großteil der Familien inzwischen in unserem Land nicht so ist. Man trifft sich, wenn überhaupt, noch zum Essen am Tisch, aber ansonsten hat auch jeder seine Esszeiten, Essgewohnheiten und Lebensgewohnheiten, manchmal sicherlich auch beruflich bedingt. Aber man hat auch innerhalb der Familie, obwohl man in einem Haus wohnt, nichts miteinander zu tun. Und so ist es, so geht es dem Herrn oft in unserem Leben, vielleicht in manchen Bereichen sogar immer. Und er sagt, ich wünschte mir so gerne Beziehung. Ich wäre gern mit dir, wenn du im Auto sitzt. Ich wäre gern mit dir, wenn du deinen Rasen mähst. Ich wäre so gern mit dir. Wir wissen, er ist mit uns. Aber ich würde so gerne im Alltag beteiligt sein. Ich würde so gerne mit dir sein. Und von daher die Frage war also, gibst du mir nicht nur einen Wohnplatz oder das Zugeständnis, du darfst bei mir sein, sondern die Frage ist, darf ich bei dir wohnen? Eigentlich darf ich mit dir wohnen. Darf ich wirklich aktiv, bewusst, wahrnehmungsmäßig im Alltag mit dir sein? Darf ich mich kundtun? Darf ich zu dir reden? Darf ich auch einfach mal zu dir reden, wenn es nicht nur um Versorgung und Hilfe geht? Das ist so die Frage. Das Thema Gottes oder dass Gott Freundschaft sucht, Freunde sucht, das Thema ist groß. Er hat das schon ganz am Anfang gesprochen, wir werden es hinterher bei Abraham noch sehen, aber Gottes großer Traum war immer nicht nur Leben für seine Kinder, wie Eltern manchmal nur für ihre Kinder leben, sondern Leben mit seinen Kindern, Leben mit seinen Töchtern und Söhnen. In 2. Mose 29, 45 sagt er, und da träumt Gott, es ist so, als wenn er wirklich hier am Träumen ist, aber wir wissen, es ist kein Traum, er will das herbeibringen, er will, dass das geschieht, er will, dass das hineingeboren wird und auch eine Überzeugung in uns wird. Er sagt dort und schwärmt von einem Tag, der kommen wird, ich werde mitten unter den Söhnen Israels wohnen und ihr Gott sein. Ich werde mitten unter ihnen wohnen und ihr Gott sein. Und dann wissen wir die große Tragödie, die geschah. Er führt dieses etwa 4 Millionen Volk aus Ägypten. Sie feiern dort nach dem Auszug ihren ersten großen Gottesdienst. Und wenn wir dann die Geschichte dieses Volkes anschauen, auch über die 40 Jahre Wüstenwanderung hinweg, dann stellen wir fest, dass der große Teil dieses Volkes mit Gott im Lager war, mitten ausgerichtet zum Zelt dieser Begegnung, in dem Mose mit Gott sprach, dass sie dort alle hin ausgerichtet waren. Sie sahen die Wolkensäule, sie sahen die Feuersäule. Und doch, wenn wir in die Bibel hineinschauen, Gott hat, was uns berichtet wird, manchmal kaum eine Handvoll Leute von Millionen gefunden, die er befreit hat, die mit ihm eine Beziehung lebten, die mit ihm etwas zu tun hatten. Sie lebten ihr Leben und Gott hatte sich vorgestellt und hatte gesagt, wenn ich euch aus Ägypten rausführe, und das ist ja auch ein Bild für uns, wenn er uns herausgeführt hat aus unserem Tod, aus der Sklaverei, aus dem Leben ohne Gott, aus dem Leben unter der Herrschaft Satans, als er uns herausgeführt hat, da war er am Jubeln und hat gedacht, so, jetzt werde ich mit meinen Kindern wohnen können. Jetzt werden wir eine Familie sein. Die Frage an uns heute ist es ihm gelungen, konnte er sich so hineindrängen, haben wir es zugelassen, haben wir auf ihn gehört, dass er sagt, ich fühle mich so wohl, ich bin bei euch willkommen, nicht nur in Gottesdiensten und nicht nur bei Fragen und Nöten des Lebens. Israel, wenn wir hineinschauen, da gab es einige, die Jahwe anbeteten. Die Versorgung wollten sie alle. Wenn das Wasser nicht da war, dann haben 4 Millionen Menschen gemeutert. Wo ist denn dieser Gott? Was macht er denn? Wieso kriegen wir nichts zu trinken? Ich denke, er ist der Versorger. Und wir wissen, Mose schlug den Felsen und Wasser kam für 4 Millionen Menschen und das Vieh. Wir wissen, Mose sprach zu und es geschah. Wir wissen, dass sie meckerten und sagten, wir haben nichts zu essen. Gott sagt, ich habe doch versprochen, euch zu versorgen. Sie kümmerten sich nicht um Gott und Gott sandte ihnen jeden Morgen frisches Brot, frisches Manna vom Himmel. Und doch, das Manna sammelten sie ein, aber sonst hatten sie mit ihm nichts zu tun. Dann haben sie gesagt, haben Hunger auf Fleisch. Und Gott ließ tonnenweise Wachteln in das Lager hineinfliegen. Tonnenweise von Vögeln, Wachteln, die sie dann, und sie hatten frisches Fleisch. Immer wieder war er der Versorger. Aber das war das Einzige, wo sie sich an Gott wandten und wo sie Kommunikation mit ihm hatten. Ansonsten folgte der größte Teil dieses 4 Millionen Volkes, folgte anderen Göttern nach. Wir wissen, dass sie die Statue des Moloch mitführten und während die einen mit Mose Gott dienten und Gott anbeteten, gab es eine große Abteilung unter diesen 4 Millionen, die übten den Götzenkult des Moloch, wo Kinderopfer da gebracht wurden. Da gab es eine große Abteilung unter diesen 4 Millionen, die haben die Standarte des Saturn mit sich geführt. Und während Mose und andere Gott Ehre gaben, da haben sie die Götter, den Gott Saturn gefeiert und haben ihn angebetet. Und das ist ja, was der Stephanus, bevor er gesteinigt wurde, sagte. Er sagt, eure Väter, sie waren aus der Wüste gekommen, Gott hatte sie alle befreit, aber an den größten Teil von ihnen hatte Gott keinen Gefallen, weil sie ihm nicht dienten. Sie lebten unter der Führung Gottes, sie lebten unter dem Schutz Gottes, sie erlebten seine Fürsorge, seine Wärme, sie erlebten, wie ihre Kleider in 40 Jahren nicht verschlissen, wie ihre Schuhe nicht verschlissen, sie erlebten das alles. Aber es war das alles, das war auch alles, was sie mit Gott zu tun hatten. Du hast uns zu versorgen, hast uns halt gerettet und nun bist du verpflichtet, sich um uns zu kümmern. Und Gott hatte sich vorgestellt, er sagt, ich will in ihnen wohnen. Und wir wissen, als Mose nur eine kurze Zeit abseits war, auf dem Berg war, um mit Gott zu sprechen, Weisung zu holen, Führung auch für das Volk zu holen, in der Zeit haben sie allesamt, das gesamte Volk, mit 1, 2, 3 Personen Ausnahmen. Sie haben das gesamte Volk, haben sie ein goldenes Kalb errichtet und sie haben dieses goldene Kalb angebetet. Sie haben Gott im Lager gehabt, aber sie haben Gott nicht geehrt. Sie hatten keine Gemeinschaft mit ihm. Der Herr sagt das nicht in der Form einer Bedrohung, sondern es ist wie das Herz eines besorgten Vaters, der sagt, ich würde so gerne mit meinen Söhnen und Töchtern zusammenleben, aber ich bekomme so gut wie keine Gelegenheit. 2. Mose 29 haben wir gelesen, 45. Und dann 3. Mose 26, 11. Gott gibt nie auf. Er ist immer wieder am Träumen, immer wieder in die Zukunft am Schauen, immer wieder in die Zukunft hineinzusprechen. 3. Mose 26, 11 und 12. Und Gott sagt, es wird ein Tag kommen, ich werde meine Wohnung in eure Mitte setzen. Und meine Seele wird euch nicht verabscheuen. Ich fand es so stark, meine Seele, Gott hat eine Seele. Gott empfindet Schmerz, Gott empfindet Freude. Er hat eine Seele, wir sind nach seinem Bild geschaffen, so wie du und ich eine Seele haben, mit Gefühlen und mit Denkvermögen und mit einem Willen. So ist auch Gott. Er sagt, meine Seele wird euch nicht verabscheuen. Vers 12, ich werde in eurer Mitte leben. Und werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Ich werde in eurer Mitte leben, ich werde wörtlich, heißt es, ich werde in eurer Mitte gehen. Ich werde mit euch leben, ich werde mit jedem sprechen, mit dir sprechen. Wir werden Gemeinschaft haben, wir werden ein Beziehungsgeflecht haben. Wir werden wirklich eine Familie sein. In Hesekiel 37, 27, inzwischen sind die Jahrhunderte ins Land gegangen. Aber immer wieder der größte Teil des Volkes, die alle die Versorgung Gottes, die alle den Schutz vor dem Feind erlebten, die alle in Sicherheit lebten, immer wieder musste Gott feststellen, ich krieg's nicht hin, dass man mit mir lebt. Ich krieg's nicht hin, dass man wirklich mit mir sein will. Aber er gibt nicht auf. Durch den Propheten Hesekiel sagt er in Hesekiel 37, 27, es wird der Tag kommen und meine Wohnung wird über ihnen sein. Eigentlich heißt es unter ihnen, in ihnen sein. Und ich werde ihnen zum Gott und sie werden mir Volk sein. Und schließlich kommt Paulus im 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 16. Welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Bei uns steht dann, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. So, Paulus stellt fest, jetzt, die wir neu geboren sind, wir sind der Tempel Gottes geworden. Du und ich, wir sind Tempel Gottes. Endlich hat Gott eine Wohnung gefunden, wo er in Menschen wohnen kann. Eine Wohnung, wie er sich vorgestellt hat. Und die Menge der Menschen oder der Gläubigen, die Menge dieser einzelnen Tempel, so hatte Gott sich gedacht, dass diese Menge, dass sie zusammen ein großer Tempel, eine Behausung Gottes, die Gemeinde, eine Behausung Gottes im Geist sein sollte. Und doch stellen wir fest, wie wenig oft Gott auch willkommen geheißen wird. Ich habe die Tage eine Predigt von jemand anders gehört und er erzählte eine Geschichte, da gab es einen chinesischen Christen, der machte sich auf nach Amerika. Und er hat gesagt, ich will einfach mal die Christen in Amerika kennenlernen und ich will auch mal diese großen Megachurches, von denen ich, die Megakirchen, von denen ich höre. Ich will das einfach mal sehen. Ich will sehen, wie leben meine Brüder und Schwestern in Amerika. Und als er zurück nach China kam, fragten ihn seine Glaubensgeschwister, wie war es in Amerika, in diesen Gemeinden, wo du warst? Er sagt, ich bin erstaunt, was man ohne Gott alles auf die Beine stellen kann. Ich bin erstaunt, was man ohne Gott alles auf die Beine stellen kann. So, man kann wirklich für Gott Dinge tun und Gott ist gar nicht da. Wir sehen das in der Offenbarung. Gott sagt, die Gemeinde feiert Gottesdienst und er sagt, ich stehe vor der Tür und klopf an. Darf ich bitte auch in die Gemeinde kommen? Darf ich an eurem Gottesdienst teilnehmen? Darf ich reinkommen? Das ist das Problem Gottes. Jetzt sind wir Tempel des lebendigen Gottes. Der Heilige Geist wohnt in uns. Wir wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wir sprechen in neuen Sprachen. Und Gott sagt, ich habe euch zu meinem Tempel, jeden Einzelnen individuell zum Tempel erwählt. Und doch ist Gott in seinem Tempel oft sehr einsam. Unsere Seele führt das Kommando aus, die Regie. Die Seele entscheidet, ob sie bockig ist, wann sie bockig ist. Die Seele entscheidet, ob man Gott dient oder Gott nicht dient. Die Seele entscheidet, werde ich meine Hände heben und den Höchsten loben und preisen. Die Seele und der Körper entscheiden und dominieren und sagen, soll ich tatsächlich heute in den Gottesdienst gehen? Soll ich tatsächlich mir Zeit mit Gott nehmen? Also wir haben, obwohl wir davon sprechen, dass wir geisterfüllte Christen sind, doch oft so stark die Dominanz der Seele, die alles beherrscht. Und unser neugeborener Geist sitzt in einem Verlies und der Herr mit ihm zusammen. Er hat sich das anders vorgestellt. Wenn wir hier in 2. Korinther 6,16 lesen, ich will unter ihnen wohnen, da heißt es wörtlich, ich will in ihnen wohnen und wandeln. Und Paulus sagt, hört doch zu, Leute, ihr seid aus dem Götzendienst herausgeholt, aus der Finsternis und aus dem Tod herausgeholt, ihr seid in das Leben gekommen. Ich habe euch Leben gegeben, sagt der Herr, aber ich habe auch eine Absicht, ich will in euch leben. Ich will nicht nur in euch eingezogen sein wie der Gastarbeiter oder wie der Versorger, der eben mal gerade die Dinge zu erledigen hat, worum wir ihn gerade bitten. Ich würde so gerne im Alltag mit dir sein. Ich würde gerne mit dir reden, weil meine Schafe, sagt Jesus, die hören meine Stimme und sie folgen mir. Ich würde dir so gerne in den alltäglichen Situationen Wegweisung geben. Ich würde dich gerne beraten, sagt der Herr. Ich würde dich beraten in deinem Beruf oder in deiner Wohnung. Ich würde dich beraten in Bezug auf Partnerschaft und all diese Dinge. Alle Fragen deines Lebens. Ich würde dich so gerne beraten. Willst du mich bei dir wohnen lassen? Und zwar in dem Sinn, dass ich wirklich an deinem Leben Anteil nehmen kann und dein Leben auch begleiten und führen darf. In Offenbarung 21, Vers 3, da kommen wir dann zum Finale. Die Entrückung ist geschehen, die Gemeinde ist beim Herrn und Johannes sieht, Gottes Traum hat sich verwirklicht. Offenbarung 21, 3, ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Da steht, wo bei euch bei und bei mir bei steht, steht überall mit. Siehe, das Zelt Gottes mit den Menschen. Da dieses mit, es drückt aus Beziehungsgeflecht, Leben miteinander, Kommunikation, Austausch miteinander, Pflege von Gemeinschaft miteinander. So, das ist es, was der Herr sich wünscht. Wir können nun jetzt schon zu Lebzeiten in diese Beziehung mit Gott kommen. Wenn ich in vergangenen Gottesdiensten immer wieder mal so vielleicht auch stichelhaftig hineingebracht habe, dass unsere Ohren den ganzen Tag mit irgendetwas verstopft und zugedröhnt sind, dann ist das schon mein vollkommener Ernst. Denn die meisten haben überhaupt kein Ohr mehr, die Stimme Gottes zu hören. Weil ständig hängt man am Telefon, ständig ist irgendein Knopf im Ohr, wo wir eine Musik hören. Vielleicht hören wir auch eine Predigt nach der anderen am Tag und wir sind so gesegnet und wir sagen, wow, die Predigt, die ich mir gerade im Internet runtergeladen habe, diese Predigt, die war so gesalbt, die war so toll. Das ist alles wahr, das ist alles schön, das sagt aber alles noch nichts, habe ich Beziehung mit Jesus? Habe ich Beziehung mit dem Vater? Wir können uns zudröhnen mit Botschaften, mit Worship. Wir können uns zudröhnen, bis uns die Melodien aus den Ohren und aus den Poren fließen. Und doch können wir mit Gott absolut gar nichts zu tun haben. Und das ist Gottes Frage, die er stellt und sagt, darf ich bei dir wohnen? Nicht nur als Gastarbeiter, darf ich bei dir wohnen im Zentrum deines Lebens, im Zentrum deiner Fragen, im Zentrum deiner Persönlichkeit und deiner Familie, darf ich bitte bei dir wohnen, nicht nur als ein Gast. Ich will mit euch anschauen, dass es Gott auch nicht darum nur geht, dass wir seine Kinder sind. Ich sagte bereits, dass in vielen Familien Kinder im Haus leben, aber man hat mit seinen Eltern gar nichts zu tun. Manchmal wollen Kinder Familienbeziehung leben, aber Eltern haben überhaupt kein Interesse, das zu leben. Das Umgekehrte gibt es ja genauso. So, man lebt im selben Haus und hat nichts miteinander zu tun. Gott, und doch ist es, egal wie unsere Kinder leben, ich bleibe jetzt einfach mal bei Kindern, weil ich durchaus auch Eltern sagen könnte, egal wie unsere Kinder leben, egal was sie veranstalten und tun, so geht es mir zumindest, ich werde immer für meine Kinder eintreten. Ich werde mich immer darum kümmern, dass meine Kinder versorgt werden. Ob meine Kinder böse oder gut sind, das wird für mich keine Rolle spielen. Meine Kinder werden von mir versorgt, ob sie sich wie Engel benehmen oder wie Bastarde. Es wird keine Rolle spielen. Sie sind meine Töchter und ich werde mich um meine Töchter kümmern. Diese Verpflichtung bin ich eingegangen, als ich mich entschied, Vater zu werden. Als ich mich entschied, Vater zu werden, entschied ich mich, auch meine Kinder zu versorgen, in guten und in schlechten Tagen. Als Gott uns von neuem geboren hat, dann entschied er sich, uns zu versorgen, ob wir nun wie Kinder im Hause leben oder auch nicht. Er entschied sich, uns zu versorgen. Als er uns von neuem geboren hat und wir Söhne und Töchter wurden, da hat er ein Versprechen gegeben, meine Söhne und Töchter versorge ich. Aber er möchte nicht nur Versorger sein, ich wiederhole mich, er möchte der sein, der mitten mit dir lebt, der mit mir geht und mit mir spricht. Und mir sagt, du gehörst zu mir, du bist mein Kind in den Prüfungen des Lebens, in den Anfechtungen des Lebens. Da möchte er nicht, dass wir erst auf einen Seelsorgeranruf warten oder ihn anrufen oder dass wir irgendwo eine Hilfe bekommen. Er möchte, dass wir so nah an seinem Herzen und mit ihm leben, dass wenn eine Sorge oder eine Not an uns herankommt, dass wir sofort seine Stimme hören. Also so erfahre ich es, wenn irgendein Umstand an mich herankommt, wo er sagt, fürchte dich nicht, mach dir keine Sorgen, ich bin doch dein Vater, ich bin der Herr, dein Gott. Wir müssen wissen, dass dieser Unsichtbare da ist. Dieser unsichtbare Gott, er ist mit uns. Er lebt mit uns. Aber meistens ist er auch unsichtbar in der Kommunikation oder der Beziehung mit unserem Geist. Auch wenn wir vielleicht manches Mal geistgewirkte Salbungen verspüren und wir beten an und wir merken, wow, es geht über meinen ganzen Körper. Es ist, als wenn Strom durch meinen Körper geht. Es fühlt sich so an, als wenn die Energie Gottes jetzt durch mich fließt. Das sind alles nur Auswirkungen seiner Kraft. Das hat noch gar nichts mit Gemeinschaft zu tun. Das kann jeder Sünder erfahren, der zu Gott kommt und sagt, ich möchte wiederhergestellt werden. Dass wir prickelnde Gefühle haben, salbungsmäßige Gottesdienste haben, wo wir sagen, wow, ich spüre ihn. Ich glaube, dass diese Salbung, die wir dann manchmal spüren und mit der er uns so antatscht und so berührt, dass er damit sagt, hallo, ich würde so gerne mit dir leben. Ich will dich nicht nur mit meinen Strömen beregnen und nass schütten. Ich will nicht nur einen Wasserfall meiner Salbung auf dich gießen. Nein, was ich möchte, ich gieße diese Salbung auf dich, dass du dich erinnerst. Ich, der Unsichtbare, bin lebendig hier. Ich bin in deiner Mitte. Ich bin in deinem Leben. Und ich will nicht, dass du nur Kribbeln spürst. Ich will, dass du mit mir sprichst. Ich will, dass du mit mir lebst. Das ist der Punkt. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, dass Gott immer wieder Freunde suchte. Und manches Mal fand er sie. Ich finde, Kinder Gottes sind wir alles. Oder es gab mal so einen Spruch, der heißt, gerade auch unter Brüder und Schwestern, ein Bruder oder Schwester kannst du dir nicht aussuchen, Freunde ja. So, wenn wir Söhne und Töchter Gottes sind, dann heißt das noch lange nicht, dass wir seine Freunde sind. Denn das ist ein anderer Bereich. Gott sehnt sich nach Freundschaft. Gott sagt, ich möchte nicht nur dein Vater sein, ich möchte dein Freund sein. Ich möchte dein Freund sein. Ich möchte, dass du meine Freundin bist. Ich möchte, dass du mein Freund bist. Ich würde so gerne eine Beziehung nicht nur versorgungsmäßig mit dir haben, sondern eine Beziehung voller Leben, voller Intimität und wirklich auch gesprochener, gelebter Gemeinschaft. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, dass Gott im Alten Testament es tatsächlich geschafft hat, unter den vielen Menschen, die gelebt haben, auch mal einen Freund zu finden. In 2. Chroniker 20, Vers 7 heißt es, hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für ewig? Bemerke, was hier das Volk sagt. Du, Herr, unser Gott, du hast uns das verheißene Land, dass du dem Abraham und seinen Nachkommen versprochen hast. Abraham, deinem Freund, du hast es uns gegeben für ewig. Abraham, deinen Freund. Wir können feststellen, ich nehme heute nur ein paar Punkte heraus, aber du wirst feststellen, wenn du das Wort Freund in deiner Konkordanz mal nimmst und die ganzen Bibelstellen liest, dann wirst du feststellen, wie sehr Gott darauf erpicht ist oder Sehnsucht hat, Freunde zu haben, nicht nur Kinder, nicht nur Söhne und Töchter. Söhne und Töchter zu haben, ich sagte schon, bereitet noch lange nicht, eine freundschaftliche, intime Beziehung zu haben. Du hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für ewig. Abraham, ein Freund Gottes. In Jesaja 41, Vers 8, da sagt der Herr selber, du aber Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, Nachkomme Abrahams, meines Freundes. Wir merken, wie Gott selber es hervorhebt und sagt, hör zu Israel, ich suche Freundschaft. Ich hatte auch mal einen Freund auf der Erde. Dieser Freund ist natürlich jetzt im Paradies gewesen zu dieser Zeit oder in Abrahams Schoß, wie es das Totenreich der Verstorbenen für die Gläubigen hieß. Aber Gott selber sagt, höre zu, Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, Nachkomme Abrahams, meines Freundes. Gott betitelt, nennt Abraham seinen Freund. Er nennt ihn nicht meinen Knecht, meinen Diener. Er nennt ihn nicht meinen Pastor, meinen Prediger oder meinen Propheten oder sonst irgendwie. Er sagt, dieser Abraham ist mein Freund. In Jakobus 2 im Neuen Testament wird das aufgegriffen. Da sagt Jakobus Folgendes. Und die Schrift wurde erfüllt. Jakobus 2, 23. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott. Und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Er wurde Freund Gottes genannt. Jakobus bringt es auf den Punkt, dass wir Freunde Gottes sein können. Und dass Gott bei aller Suche auch, bei allem Ausschauhalten nach Freundschaft, doch mal einen gefunden hatte, Abraham. Er wurde Freund Gottes genannt. Gott selber nannte ihn seinen Freund. Da gab es einen anderen im Alten Testament, das ist Mose. Ich habe gerade schon gesagt von dem Auszug der Kinder Israel aus Ägypten, von der Beziehung Moses zu Gott. Und wenn wir in Mose Kapitel 2 reinschauen, Vers 33 und 11, Vers 11, 2. Mose Kapitel 33, Vers 11, da heißt es Folgendes vom Herrn, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie jemand mit seinem Freund redet. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so eine Freundschaft zu haben zu Gott. Ich kann dir nur eines sagen, wenn du ein Freund Gottes wirst, dann wirst du niemals eine Anklage gegen Gott erheben. Du wirst nie sagen, wieso hast du mich nicht versorgt. Du wirst nie, wie wir es manches Mal in Andachtsbüchern lesen, auch solche, die sicherlich auf unserem Büchertisch sind, fordere bei Gott ein. Ich muss von meinem Freund nichts einfordern. Er hat sogar versprochen, mich als Sohn und Tochter zu unterstützen, mich zu versorgen. Alles ist euer, ihr gehört Christus. Wir müssen nichts einfordern. Gott sagt, das Einzige, wo wir einfordern müssen, das ist beim Teufel, der uns die Dinge stehlen will. Oder wenn er dir die Dinge geraubt hat, dass du hergehst, dem Teufel sagt, gib heraus, was mir von Gott geschenkt ist. Ich will mein Eigentum zurückhaben. Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Man kann die Beziehung von Menschen, zwischen Menschen oder zwischen Gläubigen und Gott, wie sie ist oder ob sie überhaupt ist, kann man an ihrem Verhalten feststellen. Man kann es an ihren Aussprüchen, man kann es auch an ihren Gebeten feststellen. Also ich höre sofort, wenn jemand spricht oder wenn jemand betet, dann weiß ich, welche Beziehung hat er zu Gott. Höre ich sofort. Wenn jemand sagt, ich bin krank, ich verstehe nicht, ich denke, er ist doch mein Arzt, wieso bin ich jetzt krank, dann weiß ich, da ist keine Beziehung. Oder Unkenntnis der Wahrheit, Unkenntnis des Wortes Gottes. Wenn du weißt, dass Gott dein Vater und Versorger ist und wenn Gott dein Freund ist, dann wirst du keine Anklage gegen ihn erheben. Oder du bekommst im Frühjahr deine Nebenkostenabrechnung und du sagst, wieso habe ich so eine hohe Nebenkostenabrechnung? Ich denke, du willst mich versorgen, Herr, und jetzt habe ich so eine dicke Rechnung bekommen. Weißt du, erstmal daran merke ich, du hast keine Beziehung, keine freundschaftliche oder keine intime Beziehung zu Gott. Da ist nur eine Versorgermentalität. Weil der Herr, ich brauche dem Herrn nie sagen, wie du hast versprochen, mich zu versorgen, sondern ich kann mit meiner Rechnung herkommen und sagen, Herr, sie ist riesig hoch ausgefallen. Entschuldigung, meine Anmerkung, vielleicht hast du im Winter, was ich ja oft erlebe, wenn ich irgendwo auch zu Leuten komme, die Fenster sind offen und die Heizung auf volle Pulle. Kein Wunder, wenn du eine hohe Nebenkostenabrechnung kriegst oder das Wasser ständig laufen lässt, wie das früher in Spanien üblich war, bis man jetzt merkte, wir müssen mit dem Wasser sparen und gut haushalten. Aber dass du hörst das da heraus, so, Gott, wie kannst du zulassen, dass meine Kinder nicht gläubig sind? Ich verstehe das nicht. Du hast doch gesagt, glaube an den Herrn, so wirst du und dein Haus selig. Dann weiß ich, man kennt ihn nicht. Man kennt vielleicht irgendwelche Dinge, aber man kennt ihn nicht. Wenn man ihn kennt, wird man niemals eine Anklage gegen ihn hervorbringen. Wenn man ihn wirklich kennt, dann wird man niemals mit Zweifel ihm begegnen. Selbst wenn der Hurrikan über dir tobt, selbst wenn ein drohender geistlicher Tsunami auf dein Leben zustürmt, dann wirst du sagen, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Herr, ich danke dir in diesem Sturm, in diesem Tsunami meines Lebens, da bist du mein Freund mit mir. Und du wirst mich niemals verlassen. Du wirst niemals von mir gehen. Ich brauche ihm das nicht zu sagen. Das weiß ich. Wenn du erst einmal weißt, dass das, was geschrieben ist, wirklich die Wahrheit ist, dann brauchst du nicht mehr sagen, Herr, bitte verlass mich nicht. Nein, du weißt, er wird dich nicht verlassen, weil er wäre ein Lügner, wenn er es täte. Er verlässt dich auch nicht, selbst wenn du nur ein Sohn oder Tochter bist und kein Freund bist. Er verlässt dich nicht, aber er sehnt sich nach Intimität. Er sehnt sich nach Gemeinschaft. Es ist gut, wenn Familien nicht nur eine Familie sind, sondern wenn eine Familie auch miteinander, untereinander, wenn sie Freunde sind. Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Prophet redet, mit seinem Freund redet. In 4. Mose Kapitel 12, Vers 1, fortfolgende heißt es bis 10, da waren Miriam und Aaron, sie meinten, sie müssten richten. Ich habe neulich mal einen Vers gelesen, die Schrift sagt, wir haben nicht das Recht, irgendein Bruder oder Schwester zu richten. Denn das Gericht ist Gott, ist Gottes Angelegenheit, nicht unsere Angelegenheit. 4. Mose 12 und Vers 1. Und Miriam und Aaron redeten, oder Miriam redete und Aaron redete gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte. Denn er hatte eine kuschitische Frau genommen. Und sie sagten, hat der Herr nur etwa mit Mose geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Was fällt diesem Mose ein? Gott will mit ihm geredet haben, der hat mit uns auch schon geredet. Was will dieser Mose? Will er sich in den Mittelpunkt stellen? Will er sich erheben? Will er sich als der Coole in die Mitte stellen? Was will denn dieser Mose? Mit uns redet Gott auch. Müssen wir uns das gefallen lassen von diesem Mose? Beachte, was Gott, da steht, Vers 2 am Schluss. Und der Herr hörte es. Der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Da sprach der Herr plötzlich zu Mose und zu Aaron und zu Miriam: Geht hinaus, ihr drei, zum Zelt der Begegnung. Und sie gingen hinaus, die drei. Und der Herr kam in einer Wolkensäule herab und stand im Eingang des Zeltes. Und er rief Aaron und Miriam, und die beiden traten hinaus. Und er sprach: Hört doch meine Worte. Wenn ein Prophet des Herrn unter euch ist, dem will ich mich in einem Gesicht zu erkennen geben. Im Traum will ich mit ihm reden. So steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, im Sehen und nicht in Rätselworten. Und die Gestalt des Herrn schaut er. Warum habt ihr euch nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht, gegen Mose, zu reden? Und der Zorn des Herrn entbrannte gegen sie und er ging weg. Und die Wolke wich vom Zelt und siehe, Miriam war aussätzig wie Schnee. Und Aaron wandte sich zu Miriam um und siehe, sie war aussätzig. Was mir hier auffällt, Vers 6 und 7, da möchte ich nochmal einhaken. Der Herr sprach zu Aaron und zu Miriam: Hört mal gut zu. Ja, es gibt Propheten. Wir haben genug Propheten. Aber er macht hier etwas deutlich. Selbst wenn jemand Prophet ist, selbst wenn jemand in der Gemeinde mit Weissagung dient, mit Wort der Erkenntnis dient, selbst wenn jemand mit Wort der Weisheit dient, selbst wenn jemand in der Gemeinde mit Heilungsgaben dient, egal wie einer dient, ob du Weissagen oder Zungenrede mit Auslegung hast, das kann jeder. Das sagt noch nichts über unsere Beziehung zu Gott aus. Weil das empfangen wir durch den Geist. Als wir wiedergeboren worden sind und wir getauft wurden im Heiligen Geist, dann sagt 1. Korinther 12, dass dieser Heilige Geist, der in uns wohnt, die ganzen Gaben mit sich hat und dass dieser Geist die Gaben austeilt, wie er will. Und deshalb können Menschen, die sogar im Ungehorsam zu Gott leben, Menschen, die sogar im Unglauben oder vielleicht sogar in Sünde leben, durchaus prophetische Worte empfangen, Weissagung empfangen oder Worteerkenntnis und dergleichen. Sie können auch sogar in Gaben der Heilungen dienen, weil das durch den Heiligen Geist gewirkt wird. Aber das sagt noch lange nichts aus darüber. Es sagt noch nichts darüber, ob die Beziehung dieses Propheten oder dieses Menschen, der im Geist dient, mit Gott wirklich in einer guten Ordnung, in einer guten Position ist. Ob da tatsächlich eine Beziehung ist. Du kannst die Dinge im Geist wahrnehmen, wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, selbst wenn du nicht geistlich lebst. Du kannst Dinge sogar aussprechen, als du kannst ein ungläubiger Pastor sein und die Wahrheit predigen, dann werden Menschen sich bekehren, Menschen werden geheilt, weil in dem Wort Kraft ist. Das Wort ist Geist und Leben. Das alles drückt noch nichts aus über die Qualität von Gemeinschaft, die der Pastor, Prophet oder sonst wer hat. Und Gott macht hier etwas deutlich und Gott selber zeigt diesen Unterschied. Er sprach: Hört doch meine Worte, wenn ein Prophet des Herrn unter euch ist, dem will ich mich in einem Gesicht zu erkennen geben. Haben wir alle schon oder Großteil schon gehabt, Gesichter. Und wir denken, oh, wenn jemand Gesichter hat, das ist ja schon bestimmt eine gute Qualitätsstufe mit Gott, nach dem Motto. Und da sagt Gott, und im Traum will ich mit ihm reden. Und wir haben vielleicht Träume, die überführend und auch weiterführend sind oder auch von Gott Wegweisung geben. Und wir sagen, boah, der solche Träume von Gott empfängt, das muss ja schon alles gut sein. Gott meint, das kann jeder Prophet oder jeder Geistbegabte einfach so empfangen. Das sagt noch nichts aus, ob eine Beziehung zwischen ihm und dieser Person tatsächlich stattfindet oder existiert. Er sagt also, ein Prophet, dem gebe ich solche Worte, dem begegne ich in Gesichten, im Traum. Oder wie wir im Neuen Testament doch haben, in den ganzen Gaben des Geistes. Aber Vers 7 sagte, so steht es nicht. Bei Mose ist das anders. Bei Mose komme ich nicht mit Gesichten. Bei Mose komme ich nicht mit Träumen. Der Mose, da ist meine Beziehung so gut, wenn ich mit Mose zusammenkomme, dann gucken wir uns an und dann sprechen wir Auge in Auge. Dann sprechen wir auf Augenhöhe. Dann sprechen wir auf Augenhöhe. Ich muss ihm nicht ein Gesicht zeigen oder ein Bild zeigen. Wir reden auf Augenhöhe. So steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund. Im Sehen und nicht in Rätselraten. Wir haben Rätselraten, wieso? Wir haben Gesicht, was soll wohl diese Auslegung sein? Was soll diese Auslegung bedeuten? Und dann fangen wir an rumzurätseln oder auch nicht. Nein, Gott sagt, so rede ich mit Mose nicht. Mit Mose rede ich von Mund zu Mund, auf Augenhöhe, im Sehen und nicht in Rätseln. Und die Gestalt des Herrn schaut er. Warum habt ihr euch nicht gefürchtet, gegen Mose zu reden? Das ist, was der Herr sich wünscht. Der Herr wünscht sich, dass wir in einer Beziehung mit ihm leben, Augen auf Mund zu Mund. Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und wenn ich so in unser ganzes christliche Lager hineinschaue, bis hinein auch in unsere Reihen, dann muss ich sagen oder auch die Frage stellen, oder auch wenn Leute sagen, ich höre die Stimme Gottes nicht. Die Frage ist, hast du dir schon mal Zeit genommen, Zeit mit ihm zu verbringen? Den Herrn suchen oder dich dem Herrn nahen. Wir kennen ja diese Begriffe aus der Bibel. Naht euch Gott, so naht er sich zu euch, und suchet den Herrn und ihr werdet ihn finden. Wir haben ihn ja gefunden, aber wenn das Neue Testament diese Begriffe wählt, dann sagt es ganz einfach, nimm dir einfach mal Zeit mit Gott. Verbring Zeit mit ihm. Verbring nicht Zeit mit deinem MP3, MP4 und Player oder Notebook oder sonst was. Verbringe nicht Zeit mit deinen Worship-CDs. Verbringe nicht Zeit mit deinen ständigen Predigten hören. Verbringe doch mal einfach eine Zeit, wo du sagst, Herr, ich möchte mit dir von Angesicht zu Angesicht reden. Ich möchte dich kennenlernen. Und wenn du dich aufmachen wirst und sagst, so will ich mit meinem Gott reden, von Mund zu Mund, Auge in Auge, auf Augenhöhe. Ich möchte eine Beziehung mit Gott, die in einer freundschaftlichen Beziehung ist. Ich möchte ein Freund Gottes werden. Wenn Gott merkt, dass das Ansinnen, das Anliegen deines Herzens ist, dann glaube mir, dann wird er der Erste sein, der kommt und sagt, hier bin ich, ich freue mich, ich suche nämlich Freunde. Gott sucht Freunde. Darf ich bei dir wohnen? Darf ich so mit dir sein? Oder bist du zu beschäftigt? Und wir sind beschäftigt. Ich bin sehr beschäftigt. Viele von euch sind sehr beschäftigt. Und ich kann dir sagen, die Zeit ist manchmal so begrenzt und du sagst, okay, wie willst du Zeit finden für wichtige Dinge? Wir müssen diese Zeit uns einräumen. Wir müssen uns diese Zeit nehmen, wenn wir ein qualitatives geistliches Leben haben wollen. Wir werden darin nicht umhinkommen, denn nichts in unserem Leben ersetzt die Gegenwart Gottes. Die bewusste, das Wahrnehmen der Gegenwart Gottes. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Das ist so stark. Meine Schafe hören meine Stimme. Sie folgen mir. Deshalb sage ich, es ist so wichtig, dass wir auf ihn hören, dass wir seine Stimme hören. Deshalb mag ich es auch nicht, dass wir einfach drauf losbeten. Immer, ich habe es im Mitarbeiterkreis gesagt, im Leiterkreis, und ich habe es ja auch in der Gemeinde gesagt. Ich mag es nicht, dass jemand kommt und eine Not hat und wir beten einfach drauf los. Und wir beten wahrscheinlich am Ziel vorbei. Wir beten und wir geben uns die beste Mühe. Es ist auch wohl gemeint. Und ich habe das ja schon mehrfach gesagt und dann beobachte ich ja, wie ihr aufgrund meiner Hinweise betet. Und ich stelle fest, gehört habt ihr mich. Geblieben ist beim Beten alles beim Alten. Es ist beim Alten geblieben, vielleicht mit wenigen Ausnahmen. Ich möchte, dass du anfängst, wirklich auf Gott zu hören, wenn du dienst. Ich möchte, dass du auf Gott hörst, wenn du mit Menschen betest. Und das ist ein Punkt, wo wir herkommen und wo wir ganz einfach, nicht einfach, sie hat eine Not, sie hat ein Problem. Und sie sagt, kannst du für mich beten? Dann kommen wir meistens sind wir dann dabei, oh Herr, du siehst ihre Not und ihre Probleme und siehst deine Tochter, Herr, und du wirst dich um sie kümmern. Oh Halleluja, gut, dass du uns nie im Stich lässt, Herr. Ist alles die Wahrheit. Aber es kann der größte Käse sein, den du gerade von dir gegeben hast. Es kann das größte Nichts sein, das du gerade von dir gegeben hast. Sondern was wir tun müssen, ist auf Gott hören. Und wenn sie fragt oder wenn mich jemand fragt, Herbert, betest du mit mir? Dann habe ich mich schon lange dazu entschieden, zu hören, was der Herr sagt. Der Herr hat mich nämlich erinnert daran, wie Jesus es tat. Jesus hat nicht einfach drauf losgebetet. Jesus hat nicht einfach drauf losgeredet. Er hat gesagt, ich rede nur das, was ich meinen Vater reden höre. Und er sagt, ich tue nur das, was ich meinen Vater tun sehe. Das tue ich und nichts anderes. Niemand wird mich zwingen, eine Seelsorge vielleicht zu üben. Niemand wird mich zwingen, irgendeinen Dienst zu tun. Wenn ich das nicht bei meinem Vater gesehen habe, macht Jesus deutlich, dann werde ich das nicht tun. Und niemand kann mich zwingen, jetzt irgendetwas von mir zu geben. Wenn ich da meinen Vater nicht reden gehört habe, dann werde ich auch nicht reden. Ihr wisst, da kamen manches Mal Leute zu Jesus und er hat Wunder getan en masse. Die Bibel zeigt, er hat so viele Wunder getan, würden die alle aufgeschrieben werden, dann würde die Welt die Bücher nicht fassen. So viele Bücher gäbe es allein über die Wunder Jesu. So steht es in unserer Bibel geschrieben. So, und weißt du, dieser Jesus sagt, ich habe nur getan, was ich bei meinem Vater sehe oder höre. So, wenn wir also sehen, dass er diese Wunder getan hat, dann hat er das tatsächlich vorher bei Gott wahrgenommen. Und dann kamen manchmal Leute ja zu ihm und die sagen, tu doch ein Wunder. Zeig uns, dass du Gottes Sohn bist. Tu doch ein Wunder. Da hat er nichts gesagt. Manchmal hat er nichts gesagt, manchmal hat er eine Antwort gegeben. Ich glaube, dass er dann vom Vater gehört hatte, was man dieser Person sagen sollte, und er sagte es. Aber wir sehen oft, er drehte sich um und ging stimmweg und er gab ihnen keine Antwort. Verstehst du? Wir meinen, wir müssen allen eine Antwort geben. Wir meinen, wir müssen allen einen Rat geben. Wir sind dazu berufen, die Ratgeber der Nation oder des Volkes Gottes zu sein. Aber wir müssen es lernen, auf die Stimme Gottes zu hören. Wir müssen es wieder lernen, zu hören, was er sagt. Und dann sagen, was er sagt. Und dann tun, was er tut. Wenn wir den Vater sehen, auf den Kranken die Hand auflegen, dann werde ich meine Hand auf den Kranken legen. Wenn ich sehe, dass der Vater, oder wenn ich den Vater reden höre, dann werde ich reden. Und das ist für mich so wichtig. Egal wie groß die Not ist. Sie mag vor Not hier in Tränen ausbrechen. Sie mag hier zutiefst erschüttert sein. Dann werde ich Mitleid und Bedauern haben. Aber ich werde mich nicht dazu hinreißen, irgendein Mitleidsgebet über sie auszugießen. Sondern ich werde sie bei ihrer Hand nehmen oder an ihre Schulter fassen. Aber ich werde sofort auf den Unsichtbaren schauen. Und dieser Unsichtbare ist da. Und dann höre ich ihn, was er spricht. Und dann bete ich das, was ich ihn sagen höre. Und wenn ich ihn nichts mehr sagen höre, dann bin ich auch fertig. Dann habe ich auch nichts mehr zu sagen. Dann war das genug. Und das sind die Worte, die Kraft haben. Das sind die Worte, die Auswirkungen haben. Wenn ich ihn sagen höre, meine geliebte Tochter, fürchte dich nicht. Denn ich weiß nicht, warum sie in Tränen ausbricht. Ich weiß nicht, warum sie Schmerz hat. Ich weiß nicht, warum es so ist. Aber der Herr weiß es. Und ich muss es auch gar nicht von ihr jetzt erfragen, sondern ich kann einfach da sein. Und dann schaue ich auf den Unsichtbaren und dann hören wir diesen Unsichtbaren und dieser Unsichtbare sagt Worte und wir beten diese Worte. Und das ist eine gute Angewohnheit, die ich mir schon lange zu eigen gemacht habe, nicht einfach drauf loszubeten. Und ich weiß, manches Mal im Alltagsgetriebe, das ist mir passiert, geht auch heute sicherlich zwischendurch mal, dann letzte Woche irgendwo, sei, oh Herr, da wollte ich loslegen. Sagte, hast du was zu sagen oder ich? Wie wollen wir das machen? Dann sage ich, ach klar, Herr. Verstehst du, die Hektik will uns manchmal verleiten, in Gewohnheiten zu fallen oder einfach zu segnen, denn wir meinen es ja auch alle sehr gut. Aber weißt du, wir müssen hören, was er sagt. Und wenn ich bete, dann höre ich, was er sagt. Für mich ist der Unsichtbare da. Ich weiß, der Herr lebt in mir und er lebt in dir. Und ich weiß, wenn du mit jemand betest oder auf der Straße in Evangelisation bist, dann weiß ich, dass der Herr in uns ist und mit uns dort auf der Straße ist. Aber ich weiß auch, da ist jemand wie ein Partner, wie ein Kollege neben mir. Und dieserjenige, er möchte durch mich dienen. Die Jünger heißt es, und ich wiederhole mich, Markus am Schluss. Er sagte, geht hin, predigt, heilt die Kranken und treibt die Dämonen aus. Das heißt, sie aber gingen hin und taten und predigten das Wort überall. Und dann heißt es, und der Herr bestätigte das Wort durch mitfolgende Zeichen. Ich sagte schon mal dieses, der Herr bestätigte es, oder der Herr wirkte mit ihnen. Dieses Wort, das griechische Wort sagt, diese Jünger oder dieser dienende Jünger, sage ich mal, und der Herr, sie arbeiteten als Team zusammen. Da ist dieses Wort, wie zwei Kollegen, die am selben Auftrag, am selben Job arbeiten, so arbeiten sie. Und sie wussten ganz genau, die Jünger wussten, ich habe keine Kraft. Ich habe keine Energie. Ich kann mich abstrampeln, wie ich will. Es wird nichts passieren. Ich kann laut beten und laut schreien. Ich kann in Sprachen loswettern und gegen die Hölle gehen. Und ich kann alles Mögliche machen. Aber man muss wissen, meine Worte und meine Kraft bewirken es nicht. So, und das heißt, die Jünger, sie wirkten. Der Herr hat doch gesagt, wir werden predigen und der Heilige Geist wird überführen. Warum wollen wir predigen und überführen? Warum wollen wir uns den Job so erschweren? Der Herr sagt, predige und ich überzeuge durch meinen Geist die Leute. Der Herr sagt, lege den Kranken die Hände auf und ich mache sie gesund. Verstehst du, das entspannt mich total. Ich habe nur eine Verpflichtung, mit dem Kranken zu beten, meine Hände dem Christus zur Verfügung stellen, denn wir als Gemeinde sind sein Körper, wir sind sein Leib. Jesus sagt, ich habe keine sichtbaren Hände. Würdest du mir bitte deine Hände geben, damit wir sie auf den Kranken legen? Dann lege ich die Hände auf den Kranken und der unsichtbare Herr, der da ist, er bestätigt das und heilt diesen Kranken, macht ihn gesund. Verstehst du, das ist es, was wir wieder lernen müssen. Auf Gott hören, nicht einfach drauf losbeten, nicht einfach wohlgemeint sein. Das Schlimmste, was wir eigentlich immer wieder tun, ist, wir meinen, es ist so furchtbar gut. Das Schädlichste ist in unserem Dienst, in unserem Leben ist, wir meinen es so sehr gut. Und wir müssen aufhören, es gut zu meinen. Wir müssen aufhören, es gut zu meinen. Wir müssen wieder Gott sprechen lassen. Wir müssen wieder Gott handeln lassen. Ich predige, er überzeugt. Ich lege meine Hand drauf, er heilt. Ich spreche ein Wort und durch seine Gegenwart fährt der Dämon aus. Er fährt nicht aus, weil ich oder du da stehen. Er fährt aus, weil dieser Dämon den lebendigen Christus in uns erkennt. Er erkennt diesen Christus und dieser Dämon weiß, ich spreche diese Worte in der Autorität und in der Macht dieses Christus. Und dieser Dämon hört die Worte und er sieht diesen Christus und er ergreift die Flucht. Das ist entspannend. Das macht das Leben frei, das macht das Leben locker und niemand kann dich mehr zwingen, Dinge zu tun oder zu beten, die du nicht tun möchtest oder die du nicht beten möchtest. Die Verführung, gut zu sein, nett zu sein, ist so stark. Sie ist so gewaltig stark. Wenn wir den Mose sehen, ich sagte schon, Gott sprach mit ihm von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Der Hebräerbriefschreiber hält es für nötig, diesen Aspekt des Mose, der Beziehung zu Gott, auch nochmal in den Mittelpunkt zu stellen. Hebräer 11, 27, durch Glauben verließ er, also Mose, Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren. Er hielt standhaft aus, so als wenn er den Unsichtbaren sieht. Was meint er damit? Er war sich der Gegenwart Gottes an seiner Seite so bewusst, dass er sagt, ich mache keinen Rückzieher, ich brauche nicht abhauen, ich muss nicht die Flucht ergreifen, denn der mächtigste Mann des Universums steht hier, unsichtbar neben mir, den ich nicht sehe, den die anderen nicht sehen, aber diesen Unsichtbaren, die Engel sehen ihn, die Dämonen sehen ihn, der Teufel sieht ihn, die ganze geistliche Welt, sie sieht diesen Unsichtbaren. Und Mose wusste, ich bin nur ein Mann, ich bin aus Fleisch und Blut, aber neben mir steht dieser gewaltige, mächtige, unsichtbare, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und vor diesem hat die Hölle Respekt. Die Hölle hat keinen Respekt vor dir. Denn sie hat nur deshalb Respekt vor uns, weil Christus in uns wohnt. Wir können nur deshalb gegen die Finsternis auftreten im Namen Jesu, in dem Wissen, ja, er hat uns Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione, also auf Dämonen zu treten und über die gesamte Gewalt des Feindes. Wir können dieses nur deshalb so nehmen und auftreten, weil dieser Christus in uns lebt. Dieser Christus ist in uns und die dämonische Welt sieht es. Wenn ich komme und sage, du, ich habe hier meinen Fuß draufgesetzt und das ist mein Platz, dann wissen sie, das bin nicht nur ich. Und wenn wir das wissen, wenn wir wissen, dieser Christus ist hier, unsichtbar, lebendig, stark und mächtig, wenn wir das wissen, dann gehen wir vorwärts und wir wissen Schritt für Schritt, wir gehen mit Christus in uns und dieser Dämon weicht zurück. Er weicht nicht vor dir. Er weicht vor Christus zurück. Und das ist der Unterschied. Wir müssen, oder wir lernen, wenn wir das mal kapiert haben, dann lernen wir auch eins, wir nehmen uns nicht mehr so wichtig. Wir nehmen uns nicht mehr so wichtig. Dann sind wir nicht mehr die Superhelden Gottes. Dann sind wir nicht mehr die Superheiler, die Superpropheten und die Superapostel. Nein, du kannst ein weltbekannter Apostel sein und trotzdem kannst du mit Gott keine Beziehung haben. Das funktioniert ganz einfach, weil du von Neuem geboren bist. Christus in dir lebt. Deshalb, wenn Leute kommen, oh, wir haben jetzt einen Apostel zu besuchen. Ich weiß, es gibt richtige Apostel. Aber denk doch mal an das Wort des Herrn. Durch den Apostel Paulus, durch Petrus und andere. Paulus sagt, es sind falsche Apostel unterwegs. Paulus sagt, ich diene euch im Namen des Herrn. Aber er sagt, hütet euch. Es gibt falsche Apostel, die in eure Gemeinden kommen werden. Es gibt falsche Propheten, die in eure Gemeinden kommen werden. Passt auf, nehmt nicht jeden, der sich Apostel nennt, einfach auf. Es muss geprüft werden. Es muss angeschaut werden. Denn nicht jeder, der eine Visitenkarte mit dem Namen Apostel drauf hat, ist auch ein Apostel. Es ist wichtig, dass wir lernen, die Geister zu unterscheiden. Und dafür haben wir auch den Heiligen Geist bekommen, oder da ist der Heilige Geist in uns, der stark und mächtig ist. Weißt du, da ist doch die Frage überflüssig, wenn ich mit jemandem bete, was ist, wenn nichts passiert? Ich will dir mal was sagen, ich bin überhaupt nicht verantwortlich. Ich habe eine Verantwortung, lege dem Kranken die Hände auf. Das ist mein Befehl, der Befehl, den ich bekommen habe. Lege auf, und der Herr bestätigte das Wort. Das entspannt mich. Ich muss nichts würgen, ich muss nichts kneten, ich muss nichts herbeirufen. Ich muss auch nichts befehlen. Wenn ich den Herrn befehlen höre, befehle ich. Wenn ich den Herrn ruhig reden höre, dann rede ich ruhig. Das ist es, was wir lernen müssen. Gott sucht Beziehung, Gott sucht Freunde, Gott sucht solche, die seine Stimme hören können. Selbst wenn wir seine Stimme hören und sie auch wahrnehmen, das heißt immer noch nicht, dass wir tatsächlich vielleicht auch Freunde Gottes sind. Aber Gott sehnt sich nach Intimität. Gott sehnt sich nach enger Freundschaft, nach enger Lebensgemeinschaft mit uns. Mose, er fürchtete nicht die Wut des Königs, des Pharao, er hielt standhaft aus, so als sehe er den Unsichtbaren. Er wusste, der Unsichtbare ist da, aber er verhielt sich so, als sah er ihn. Und für mich ist das im Alltag ganz einfach so, mit dem Herrn dann zu reden, egal wo ich bin und manches Mal, auch gerade morgens, du wachst auf und du bist schlagkaputt. Und ich bin da nicht unbedingt dieser Typ, der aus dem Bett hüpft, die Augen aufreißt, den Mund aufreißt und man sieht, boah, der sieht ja schon noch halb aus der Bettdecke hervorkommt, sieht ja schon aus wie die Sonne. Oh nein, ich sehe aus wie ein verknitterter Handschuh. Und ich würde sagen, hey, muss dieser blöde Wecker klingeln? Kann das Ding nicht einfach mal still sein und mich in Ruhe lassen? Dann stehe ich auf und dann sage ich, Herr, vielleicht manchmal, ich bin so müde. Er sagt, ich weiß, aber ich stärke dich. Aber ich stärke dich. Verstehst du? Das sind Worte der Kraft. Das sind Worte des Mutes. Da weiß ich kann gehen. Ja, er stärkt mich. Da gibt's andere, die sind am Morgen der reinste Sonnenschein, wie meine Frau. Die steht schon am Morgen auf und du denkst, die Sonne geht ein zweites Mal an diesem Morgen auf. Und die ist auch, die kann da gleich, ja, trillierend, jubilierend, durch die Pampa ziehen, durch die Landschaft ziehen, hätte ich bald gesagt. Das ist ein ganz anderer Typ. Ich bin ein anderer Typ. Aber nur, weil ich morgens zerknittert bin, bin ich dadurch vor Gott nicht unangenehm. Sondern er weiß, der Körper braucht Kraft. Und ich weiß, Herr, ich bin so müde. Er sagt, ich weiß, ich stärke dich. Das genügt. Ich weiß, ich stärke dich. Weißt du, dass diese Worte, diese drei Sätze, ich bin so müde, ich weiß, ich stärke dich, dass das manchmal mehr Inhalt und Kraft hat, als eine tote 10- bis 15-minütige Andacht, wo man dem Herrn irgendwas vorgeplärrt oder vorgeleiert hat oder seinen Einkaufszettel für den Tag abgegeben hat. Ich habe gedacht heute, ich habe im Fernsehen auch so gehört, da sprach jemand ein Gebet vom Hören. Gerade beim Mittagessen habe ich gesagt, oh, das klingt aber ja sehr gut, da war es Vormittagessen. Oh, das klingt aber sehr gut, da spricht jemand zu Gott so persönlich. Oh, du Herr, unser Gott, du mein Vater oder so, aber mein Vater ganz, ja. Aber das klang so persönlich. Ich bin rum, weil der Bildschirm, der war umgedreht zur anderen Seite und ich gehe hin und denke, ich will mal gucken, wer hat da so eine persönliche Beziehung zu Gott? Hey, ich habe zu Marita gesagt, naja, das ist ja wohl der Hammer. Verstehst du, das ist ja wirklich Betrug, Käfer. Dann steht er und liest ein Gebet ab, ne? So, Herr, es ist gut, dass du mein Freund bist. Schön, dass wir zusammen sein können. Gelobt sei der Herr, du bist gelobt über alles. Mal gucken, haben wir noch was ausgelassen? Ja, du wirst immer gelobt sein. Aha, okay. Ja, Halleluja. Hey, verstehst du? Manches klingt so echt, ist aber überhaupt nicht echt. Weißt du, persönliche Beziehung zu Gott. Ich rede mit meinem Vater, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ich singe da am Tag kreuz und quer. Ich singe nicht melodisch, ordentlich wie Marita. Marita singt ordentlich, melodisch, taktmäßig die Dinge. Ich sag dir, du, mein Gesang am Tag, der ist oft so durcheinander und so taktlos. Aber ich weiß, mein Vater versteht es. Und mein Vater, der die Krähen gerne hört, der freut sich, wenn er meine Stimme hört. Verstehst du? Es ist nur, damit will ich nicht sagen, dass ich nicht ich gut singen kann, aber manches Mal, ich lasse mein Herz spielen. Was sagt die Bibel, Epheser, wie werdet ihr erfüllt in eurem Geist? Habe ich ja drüber gepredigt vor ein paar Jahren. Könnt ihr noch im Internet nachholen, das ist eine der Predigten, die drin ist. Wie werden wir erfüllt im Geist? Indem wir in unserem Herzen singen und spielen. Spielt und singt dem Herrn in eurem Herzen. Dann kommt das in meinen Sinn, in meinen Geist und dann singe ich das. Und dann habe ich vielleicht die halbe Strophe irgendeines Liedes vielleicht gesungen oder gesummt. Und dann kommt mir in meinem Geist kommt mir ein anderes Lied, dann singe ich das, dann switch ich um und singe das. Und dann bin ich wieder auch ganz still. Es ist nur einfach, das Herz ausfließen zu lassen, das Herz ausfließen zu lassen und einfach nur wissen, mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Wie sehr Gott sich nach Freundschaft sehnt, das sehen wir ganz besonders im Hohelied, nicht wahr? Wenn wir das Hohelied anschauen, von dem gesagt wird, dass es geschrieben ist in Bezug auf das Verhältnis von Christus, von dem Bräutigam Christus und der Braut seiner Gemeinde. Wenn wir dann dort lesen, in diesem Hohelied, ständig wird gesagt, oh meine Geliebte, meine Geliebte, oh mein Freund, oh meine Freundin, oh meine geliebte Freundin, oh mein geliebter Freund. Du hörst ständig im Hohelied, Freund, Freundin, Freund, Freundin, Geliebte. Weißt du, wir wissen um diese Dinge. Aber weißt du, dieses Hohelied zeigt uns auch, dass Gott tatsächlich nicht nur Kinder möchte, er möchte Freunde. Er möchte solche, mit denen er in seinen Garten gehen kann. Er möchte solche, die sagen, komm, lass uns doch mal zusammensitzen. Wir wissen, dass diese Braut im Hohelied ihn verpasst hat. Sie wurde zu bequem. Und dann geht sie und sucht ihn. Und schließlich kommt sie auf die Idee, ich werde ihn in seinem Garten finden. Da, wo wir doch früher zusammen waren. Und sie geht hin und sie findet ihn. Und wir wissen, es ist ein Ausbruch von Liebe und Zartheit und Gemeinschaft. Zuneigung, die dort einander zugesprochen wird aus einem aufrichtigen Herzen. Es geht nicht darum zu sagen, Gott, ich nenne dich meinen Freund. Ich möchte, dass du Gott mein Freund bist und ich möchte vor allem dein Freund sein. Gott hat kein Problem, Freundschaft zu halten und zu sein. Das ist eher auf unserer Seite. Wir sind so schnell, dass wir Freunde verlassen oder Freundschaften brechen. Wenn wir, also nochmal, nimm es fest, Mose hat den Unsichtbaren nicht gesehen, aber er wusste, er ist da und er verhielt sich so, als wenn dieser mächtige Gott dasteht. Und das ist für mich wichtig. Das ist für mich, was es zählt. Ob ich bete, ob ich predige. Wenn ich hier heute Abend vor euch stehe, dann weiß ich, der Unsichtbare lebt nicht nur in mir. Ich weiß, der Unsichtbare steht hier. Ich weiß, er steht hier und er sieht alles. Und er hat gesagt, darf ich bei dir wohnen? Darf ich bei dir wohnen? Darf ich nicht nur dein Gastarbeiter sein? Darf ich nicht nur der Löser deiner Probleme sein? Darf ich wohnen in deinem Haus als ein Vater, der Freundschaft und Beziehung mit dir pflegen und aufbauen kann? Das muss aufgebaut werden. Freundschaft geschieht durch Vertrauen, gegenseitiges Vertrauen und Respekt und Aufbauen. Und ich denke, wenn Jesus sagt, dass er uns Freunde nennt und uns alles mitgeteilt hat, was der Vater gesagt hat. Er sagt, wenn ihr tut, was ich euch gebiete, ja, sagt er. Er sagte, eigentlich dieses Gebiet ist nicht dieses so Befehl. Was ich euch anbefohlen habe, ich habe euch gesagt, welche Schritte wir gehen können, du und ich. Es geht immer um Jesus und du. Es geht nicht darum, Jesus steht im Abseits, die Hände in den Hüften gestützt und sagt, so, jetzt will ich mal gucken, wie du meinen Auftrag ausführst. Nein, der Auftrag, jeder Auftrag, den Jesus uns erteilt, ist ein Teamauftrag. Ein Teamauftrag zwischen dir und ihm, zwischen mir und ihm. Er sagt, so möchte ich es tun, so habe ich den Überblick. Du hast nicht den Überblick, ich habe nicht den Überblick, er hat den Überblick. Du und ich, wir haben nicht den Durchblick, er hat den Durchblick. Wir gucken nicht bis in die tiefsten Gedanken und Herzen, er schaut bis in die tiefsten Herzen und Gedanken. Er weiß, was losgeht. Und wenn er uns einen Auftrag gibt, dann gibt er uns nicht den Auftrag, renne los, ich gucke zu, wie du es machst. Nein, dann gibt er den Auftrag und sagt, du, ich werde mit dir sein. Und dann gucke ich auf dem Wege, führe ich den Auftrag gut aus, führe ich den Auftrag richtig aus. Denn von Erfolg beschieden wird er nur dann sein, wenn er auf göttliche Art und Weise geschieht. Deshalb müssen wir seine Stimme hören. Deshalb müssen wir merken, der Unsichtbare ist da. Und für mich ist er da. Und ich muss sagen, manches Mal, es geht mir so, auch wenn ich bete, ob nun alleine oder mit jemand bete, es ist fast so, als würde ich seine Silhouetten sehen, als würde ich so diese Lichtsilhouette sehen. So bewusst ist er mir. Wenn ich hinfasse, er hat keinen Körper, aber dann weiß ich immer, oh, er ist da. Ich weiß, er wohnt in mir, aber ich weiß auch, von allen Seiten umgibst du mich. Von allen Seiten umgibst du mich. Von allen Seiten umgibst du mich. Und jeder Dienst ist ein guter Dienst, wird ein guter Dienst und ist ein guter Dienst, wenn wir den Unsichtbaren mit sein Werk tun lassen. Herr, ich möchte, dass du wirkst. Hier hast du meinen Körper, hier hast du meine Hände. Ich werde sie für das einsetzen, wofür du sie mir gegeben hast. Für den Heilung, Rettung und Befreiung, für den Bau deines Reiches. Und ich weiß, Herr, mein Fleisch kommt dahin und deine Kraft wird hineinkommen in diese Körper. Das habt ihr als Bibelschüler ja von T.L. Osborne eigentlich sehr gut gelernt und gehört. Und er war ein großartiger Lehrer. Erst im Februar ist er zum Herrn gegangen, er ist heimgegangen. Aber von T.L. Osborne, er sagt immer doch wieder in seinen Predigten, Gott verlangt doch nichts Außergewöhnliches von dir. Gott sagt, gib mir doch einfach dein Fleisch. Gib mir dein Fleisch, Körper. Gib mir dein Fleisch und ich gebe meinen Geist dazu. Gib mir doch nur einfach dein Fleisch und ich gebe meinen Geist dazu. Unser Körper, unser Fleisch und sein Geist, dieses zusammen bewirken die Dinge Gottes. Und dann muss ich mir nichts mehr einbilden. Da kann ich mir nichts einbilden, denn ich könnte meine Hände legen und auf die Leute legen und die Köpfe betatschen, bis sie vor Fett triefen. Aber wenn ich meine, das kommt auf meinen Tatschen an, dann wird nichts geschehen. Da wird nur ein fettverschmierter Kopf von meiner Handcreme vor mir bleiben und weggehen. Nein, es ist der Herr, der wirkt. Lass mich in den letzten Abschnitt dieser Thematik für heute gehen. Freundschaft Gottes mit Menschen im Neuen Testament. Jesus hat ja seine 12 Jünger erwählt. Und wenn man sie am Anfang so anschaute und teilweise bis zum Schluss, da konnte man manchmal sagen, schöne Freunde hast du dir ausgesucht. Da hast du dir schöne Freunde ausgesucht. Ihr wisst, die sind auch mal aus der Haut gefahren. Da gab's die einen, was? Die Leute wollten im Dorf das Evangelium nicht annehmen, nicht hören. Was haben sie gesagt? Herr, wenn du willst, wir lassen Feuer vom Himmel fallen. Wir machen die platt. Verstehst du, für solche Dinge hatten sie einen Riesenglauben. Ja, wir machen sie platt. Aber Jesus sagt, auch diese sind meine Freunde. Da war etwas entstanden, er sagt, hey, wir haben einen anderen Geist. In Freundschaftsbeziehung kannst du jemand anders auch besser auf den Weg bringen. Wenn du eine Beziehung zu jemand hast, dann kannst du ihn auch bei der Hand nehmen. Wenn jemand Freundschaft und Beziehung mit dir möchte, dann wird er es zulassen, dass du ihn an der Hand nimmst und ihn führst. Und Jesus hatte sich diese Männer ausgesucht und er hat gesagt, ich will aus ihnen solche machen, die sich an der Hand nehmen lassen, die meine Freunde werden. Und so lesen wir in Lukas 12, Vers 4, da spricht er zu seinen Jüngern, ich sage aber euch, meinen Freunden, ich sage euch, meinen Freunden, er sagt nicht meine Jünger, er sagt nicht meine Diener, er sagt nicht meine Knechte, ich sage euch, meinen Freunden. Und wisst ihr, wer unter diesen Freunden war? Auch der Judas Ischariot, der ihn später verriet. Ich sage euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Mir geht es hier nur um diesen Begriff, ich sage euch, meinen Freunden. In Johannes 11,11 sagt er, und da sehen wir auch, dass er über diesen Jüngerkreis hinaus Freundschaften hatte, Freundschaftsbeziehungen hatte. Johannes 11,11, dies sprach er, und danach sagte er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Wir sehen, Lazarus, unser Freund. Jesus sagt ihm nicht, Lazarus, dieses Kind Gottes, Lazarus, dieser Diener Gottes, Lazarus, dieser treue Anhänger Moses. Nein, er sagt, unser Freund ist gestorben. Wir müssen zu unserem Freund gehen. Das ist es, was Jesus hineinbringt. Was sagt der Kolosserbrief? Dieser Jesus ist das Abbild des unsichtbaren Gottes. Er ist das Abbild des unsichtbaren Gottes. Als Jesus auf der Erde war, dann demonstrierte, zeigte er, lebte er das vor. Er sagt, so ist mein Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Was ich tue, tut mein Vater zuvor. Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Wir sehen, er bringt diesen, seinen Vater, der ein Menschenfreund sein möchte, der Menschen zu seinen Freunden haben möchte, den präsentiert er. Lazarus, unser Freund. Und wenn wir dann hineinschauen, als er in Gethsemane ist und verraten wird, in Matthäus 26, Vers 50, da kommt Judas. Judas kommt in den Garten mit dieser Schar, die Jesus verhaften wollen. Und dann kommt Judas und dann gibt er Jesus einen Kuss. Er hatte mit den Soldaten vereinbart, den ich küssen werde, das ist dieser Jesus. Das ist dieser Jesus, den Verhafteten, den könnt ihr mitnehmen. Das ist der, für den ich diese 30 Silberlinge bekommen habe. Das ist der, den ich verraten habe. Das ist der, den ich küssen werde. Ich weiß nicht, wenn du mit jemand in Beziehung gelebt hättest, er dein Freund war und du ihn deinen Freund genannt hast und dein Herz zu ihm in einer freundschaftlichen Beziehung war, ich weiß nicht, wie es dir ergehen würde oder ergehen wird, wenn diese Person dich verrät. Vielleicht bricht für dich die ganze Welt zusammen. Vielleicht kommen da Worte aus deinem Mund, hab mir immer schon gedacht, dass das ein faules Ei ist. Hab mir schon immer gedacht, dass man sich auf den nicht verlassen kann. Habe ich mir doch gedacht. Aber dieser Judas kommt, er küsst Jesus mit einem verräterischen Kuss. Und Jesus sagt in Matthäus 26, 50 zu ihm, Freund, wozu bist du gekommen? Freund, verrätst du mich mit einem Kuss? Er sagt nicht, Judas, warum tust du das? Er sagt, Freund, mein Freund, warum tust du das, mein Freund? Wir waren doch Freunde, wir hatten doch eine Beziehung. Wir haben zusammen im selben Haus gewohnt. Wir haben am selben Tisch gesessen. Wir haben im selben Haus geschlafen. Wir waren im selben Sturm im Boot. Wir waren in allen Nöten gemeinsam. Wir haben viel Spaß gehabt und wir haben viel gelacht. Überall waren wir zusammen. Wir waren doch Freunde. Mein Freund, warum machst du das? Für mich ist hier ganz klar auch ersichtlich, wenn dieser Judas gesagt hätte, ich kehre um. Ich habe ihn verraten. Ja, das ist jetzt nicht mehr aufzuhalten, nicht mehr zu stoppen. Ich selber meine, die Schrift sagt, es war prophetisch gesagt, dass einer ihn verraten würde. Aber dieses Angebot Jesu an Judas, mein Freund, wozu bist du gekommen? Dieses macht auch deutlich, Judas, kehr um. Ja, ich werde sterben. Dazu bin ich in diese Welt gekommen. Aber mein Freund, warum machst du das? Das ist, wie Jesus es sieht. Und dann kurz bevor er dann hingerichtet wird, kurz auch in Johannes 15, dies mit Judas war ja schon dann am Schluss nach der Gefangennahme oder während der Gefangennahme. Johannes 15, ab Vers 12 bis 15. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander lieb habt, wie ich euch geliebt habe. Also er sagt, habt euch so lieb, wie ich euch lieb habe. Und er beweist es danach. Judas ist auf einmal nicht der Abschaum. Du bist nicht dieser elende Abtrünnige. Du bist nicht dieser miese Abgefallene. Nein, sagt der Herr, wir haben mal eine Beziehung eingegangen miteinander. Wir sind Freunde gewesen. Für mich zählt diese Freundschaft noch. Ich möchte gerne weiter dein Freund sein. Und egal, wie du heute Abend hier bist oder der du im Internet zuhörst, vielleicht hast du einmal eine gute Beziehung mit Jesus gehabt. Aber du bist abgefallen. Du bist zurückgewichen. Du hast Jesus den Rücken gekehrt. Aber ich habe dir zu sagen heute Abend von Jesus, er nennt dich immer noch mein Kind. Und er sagt auch der du Freundschaft gehabt hast, mein Freund. Ich will, dass du zu mir zurückkommst. Der Herr sehnt sich nach deiner Freundschaft. Er sehnt sich nach der Beziehung mit dir. Und er sagt hier, habt euch lieb, so wie ich euch lieb gehabt habe. Ja, dein Bruder tut dir Unrecht. Vielleicht hat er dich verraten. Hab ihn trotzdem lieb. Nur weil der andere die Freundschaft bricht, musst du doch nicht die Freundschaft brechen. Nur weil der andere dich verrät, musst du ja nicht auch zum Verräter werden. Nur weil der andere dich links liegen lässt, musst du den anderen da auch nicht links liegen lassen. Liebt doch euch so, wie ich euch geliebt habe. Schaut doch mal, und dann wird sicherlich wie ein Film vor ihren Augen abgegangen sein, wie aufsässig ihr manchmal wart, wie ungläubig ihr manchmal wart, wie neben der Kapp ihr manchmal wart, wie ihr manches Mal wirklich einen Bock abgeschossen habt. Wie ihr manches Mal, er sagt einmal, wie lange soll ich euch noch aushalten, wie lange soll ich euch ertragen? Wie lange noch? Versteht, er hat manches mit ihnen durchgemacht. Aber er hat gesagt, ihr seid meine Freunde. Ich will hier etwas aufbauen. Und der Herr will mit dir etwas aufbauen. Der Herr will nicht nur, dass du sein Kind bist, nicht nur sein Sohn, seine Tochter. Der Herr möchte bei dir wohnen. Darf ich bei dir wohnen, nicht nur als Vater und Erlöser, darf ich bei dir wohnen als Freund, mit dem du Gemeinschaft hast? Dies ist mein Gebot. Habt euch lieb, so wie ich euch geliebt habe, in allen Situationen, Umständen eures Lebens. Wisst ihr, wir sind ja auch manches Mal, wenn wir es hineinschauen in Familien. Eltern sind so hart. Ich werde meinem Kind erst dann helfen oder die kann erst wieder mit meiner Hilfe rechnen, wenn sie Buße tut. Sie kann erst wieder rechnen mit meiner Hilfe, wenn sie umkehrt. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wenn Gott so mit dir umgehen würde, dann wärst du schon lange hoffnungslos verloren. Wenn du nicht möchtest, dass Gott so mit dir umgeht, bitte geh auch nicht so mit deinen Kindern um. Und ihr Kinder, bitte geht auch nicht so mit euren Eltern um. Geht miteinander um, wie Christus mit uns umgeht. Größere Liebe hat niemand als die, als dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und jetzt kommt etwas 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Das, was ich euch aufgetragen habe. Ich als euer Freund habe den Überblick, den Durchblick. Ich weiß, was zu tun ist und wie es zu tun ist. Macht es so. So trage ich euch das auf. Baut so mein Reich. Heilt auf diese Art und Weise die Kranken. Treibt auf diese Art und Weise die Dämonen aus. Verkündigt auf diese Art und Weise das Evangelium. Macht es so, wie ich es euch aufgetragen habe. Und wenn ihr das so tut, dann werdet ihr mehr Erfolg haben. Und ich nenne euch meine Freunde. Freunde tun, was sie miteinander verabreden und besprechen. Freunde halten sich an ihre Verabredungen. Und wir haben dem Herrn versprochen, als wir zu ihm gekommen sind, manche Dinge. Wir haben ihm Treue und Hingabe versprochen. Wir haben ihm versprochen, ihm von ganzem Herzen zu lieben und zu dienen. Die Frage ist, was ist davon übrig geblieben? Der Herr sagt das nicht als Anklage, ich sage das nicht als Anklage, sondern wir müssen uns immer wieder dem stellen und sagen, wie ist meine Beziehung zu dem Unsichtbaren, der da ist? Ob du ihn merkst oder nicht, ob du daran glaubst oder nicht, der Unsichtbare ist immer da. Ob du ihn spürst oder nicht, der Unsichtbare ist immer da. Aber wenn du auf einmal weißt, oben weißt und in deinem Herzen, in deinem Geist weißt, der Unsichtbare ist da, dann brauchst du nicht mehr palabern. Da brauchst du keine religiöse Show mehr. Dann kannst du nur das tun, was du ihn reden hörst und dann kannst du nur das tun, was du ihn tun siehst. Mehr sollen wir auch nicht tun. Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Sklaven. Wir sehen, der Herr möchte nicht Sklaven, er möchte nicht Evangelisationsmaschinen, die auf den Märkten und Straßen herumlaufen. Er möchte nicht Propheten, die sich profilieren. Einer hat das höchste und bessere Wort als der andere. Er möchte nicht Apostel, die prahlen damit, wer der coolste und wer der mächtigste Gesegnete ist. Nein, das möchte er nicht. Er möchte Freunde in seinem Haus. Er möchte Menschen haben, mit denen er leben kann, mit denen er umgehen kann. Ich nenne euch nicht Sklaven. Ich nenne euch nicht Diener. Denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Der Herr möchte Freundschaft mit dir, um sich dir mitzuteilen, was auf seinem Herzen ist. Er sehnt sich danach, seine Herzensanliegen uns mitzuteilen. Ich habe das gestern Abend in Michelstadt gesagt, habe in diese Richtung aber auch noch etwas anderes hineingelegt. Gerade wo der Herr sagt, dass er sein vertrauter Umgang ist mit denen, die ihn fürchten. Seine Mitteilung oder seine wörtlich heißt es, seine vertraute Besprechung ist mit denen, die ihn fürchten. Die, die ihn respektieren, die ihn achten, die ihn fürchten. Er sagt, du, mit dir setze ich mich mal gern zusammen. Ich würde gerne mit dir besprechen, was ich vorhabe. Ich würde dir gerne mein Herz mitteilen. Das ist es. Solche Menschen sucht Gott. Denn er sagt, es geschieht nichts auf dieser Erde, wenn er es nicht vorher seinen Propheten und Dienern mitteilen kann. Wie gut, wenn seine Propheten und Diener Freunde Gottes sind. Und die Intimität ein weitaus höheres Ausmaß annimmt. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt. Ist das nicht stark? Weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Merkt ihr, was er sagt? Höre, was er sagt. Das ist es, was er mit dir und mir tun möchte. Alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch mitgeteilt. Aber Herr, weißt du denn nicht, dass in ein paar Stunden der Petrus dich verleugnen wird? Weißt du nicht, Herr, in ein paar Stunden werden sie in Gethsemane alle dich verlassen und abhauen? Ja, ich weiß, sie werden Angst haben, sie werden schockiert sein über die Situation. Sie haben manche falsche Glaubensvorstellungen gehabt und sie werden in die Flucht geschlagen werden aufgrund ihrer Vorstellungen und ihrer Ängste, die sie haben. Aber ich werde meine Herde wieder sammeln. Ich kriege sie schon wieder zusammen und wir wissen, er hat sie zusammenbekommen. Euch habe ich Freunde genannt. Das ist ja auf unserem Monatsinfoblatt drauf. Auf unserem Monatsinfoblatt sind diese zwei Verse drauf für diesen Monat, die wir heute gelesen haben. 2. Mose 33, 11. Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und hier, Neues Testament, Jesus, ich will keine Sklaven. Es klingt manchmal so fromm, Herr, ich will nur dein Sklave sein. Oh, wenn ich nur dein Diener sein könnte. Der Herr sagt, ich möchte Freunde. Ich möchte, dass du mein Freund bist. Ich möchte, dass du meine Freundin wirst. Ich möchte, dass wir Freunde sind. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Das Gleiche gilt dir und mir. Dieser Jesus, der diesen versagenden Jüngern das ganze Herz Gottes mitgeteilt hat, die Pläne Gottes mitgeteilt hat, die Anliegen Gottes mitgeteilt hat, der wusste, ich habe mir Freunde gesucht, die versagen können, Freunde, die mich verraten können. Und denen teilt er die ganzen Pläne Gottes mit. Das Gleiche möchte er mit dir und mir tun. Er möchte uns nicht neue Offenbarungen außerhalb der Bibel geben, Visionen, die nicht mit dem Wort übereinstimmen. Aber weißt du, wenn wir die Schrift lesen, wir sind oft so blind, wenn wir sie lesen. Aber wenn wir die Schrift lesen, er möchte, dass wir unsere Augen geöffnet bekommen. Und wenn wir mit ihm uns hinsetzen, mit ihm das Wort zu studieren, mit seiner Brille anfangen, das Wort zu lesen, nicht mit unseren religiösen Vorstellungen, dann geschieht Freundschaft, dann entwickelt sich Freundschaft und dann wird Freundschaft geschehen. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ja, ich weiß, ihr habt mich nicht erwählt, ich habe euch erwählt. Und dazu bestimmt oder gesetzt wörtlich, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Weißt du, manch einer sagt, Mensch, ich tauge nicht zum Freund Gottes. Ich tauge nicht dazu, ein Freund Gottes zu werden. Spielt keine Rolle, was du denkst, was du meinst, was du glaubst. Der Herr macht hier eins deutlich. Ich habe die Wahl getroffen. Wenn du möchtest, kannst du einschlagen. Du hast mich nicht erwählt. Ich habe dich ausgewählt. Ja, ich kenne dein Versagen. Ja, ich kenne, dass du manchmal oberflächlich bist. Ja, ich kenne auch deine Faulheit. Ja, ich kenne deine Gleichgültigkeit in deinem geistlichen Leben. Ich kenne das. Ja, ich kenne das. Ich weiß, dass dir dein Sofa wichtiger ist als die Beziehung zu mir. Ich weiß all diese Dinge. Trotzdem, ich habe dich gewählt. Und ich würde so gerne etwas tun. Ich würde so gerne dich verändern und in dich hineinwirken, dass wir Freunde werden. Ich möchte nicht nur, dass du mein Sohn, meine Tochter bist. Ich möchte, dass du mein Freund wirst. Ich von meiner Seite nenne dich einen Freund. Willst du mein Freund werden? Willst du mich bei dir wohnen lassen? Willst du mich mit dir wohnen lassen? Willst du mich mitwirken lassen, mithandeln lassen? Der Unsichtbare, er ist da. Ob du es glaubst oder nicht. Ob du es siehst oder nicht, ob du es spürst oder nicht, er ist da. Und deshalb, ich kann mich elend fühlen, vielleicht wie ein Hund. Und ich kann mich kraftlos fühlen wie der letzte Sack, letzte nasse Kartoffelsack, wenn du willst. Aber weißt du, was sagt Paulus? Ich habe ihn begriffen, was er sagt. Wenn ich schwach bin, oh, dann kommt seine Kraft in mir trotzdem zur vollen Entfaltung. Egal wie elend du dich fühlst, egal wie schwach du dich fühlst, egal wie krank du dich fühlst, egal wie niedergeworfen du dich fühlst. Wenn du weißt, der Unsichtbare ist da, dann wirst du merken, wie seine Kraft in dir aktiv wird. Dann wirst du merken, wie schlaffe und tote Körper wieder lebendig werden. Dann wirst du merken, wie verwundete Seelen wieder heil werden. Dann wirst du merken, wie kranke Körper gesund werden. Dann wirst du merken, wie Menschen, die ihren Geist wieder befleckt und verletzt haben, wie sie in ihrem Geist wieder Erfrischung erfahren. Gott sagt, ich will dein Freund sein. Darf ich bei dir wohnen? Darf ich nicht nur, Herr Jesus, sei unser Gast sein? Darf ich bei dir wohnen? Für mich ist das so real. Marita und ich, wir haben ja das Vorrecht, dass wir zu zweit leben. Wir haben immer noch zwei Stühle. Manchmal denke ich, so sitzt er beim Essen da. Ich weiß nur, er ist da im Zimmer. Er ist im Esszimmer. Ja, meistens habe ich was auf meinen Stuhl gelegt, weil ich dann irgendwas noch am Lesen bin. Aber manchmal kann so der Gedanke kommen, ich nehme mal weg, ich mache mal Platz, dass er sitzen kann. Aber er sitzt ja dann auch so. Verstehst du? Ich sage das mal so bildlich, weil ich weiß, er ist da. Er ist da. Er ist da. Der Unsichtbare ist hier. Der Unsichtbare ist hier. Und wir müssen uns auf ihn verlassen, so als würden wir ihn sehen. Wir müssen ihn so anschauen, so mit ihm rechnen, als würden wir ihn sehen. Hallo, willst du ein Freund Gottes werden? Willst du ein Freundin Gottes werden? Das ist das Schönste, was uns passieren kann. Dann ist aller Krampf vorbei. Beziehung mit Gott ist das Schönste, das Herrlichste auf der ganzen Welt. Du magst mit Arbeit zugebaggert sein bis an den Kragen. Aber wenn du Freundschaft eingegangen bist, dann bist du auch nicht mehr unter gesetzlichen Zwängen. Jetzt muss ich so viel beten, jetzt muss ich so viel lesen. Nein, du hast bei jeder Gelegenheit, den ganzen Tag, hast du Zeit mit ihm. Deshalb habe ich nicht gern Musik im Auto. Ich habe es schon mal gesagt. Ich habe nicht gern Worship im Auto. Ich habe nicht gern viel Lärm um mich. Nein, manchmal mache ich was an und manchmal höre ich mir was an. Aber weißt du, da kommt so viel in deinen Kopf rein, so viel in dein Hirn rein. Ich möchte, dass mein Gehirn Ruhe hat. Ich möchte, dass mein Geist sich entfalten kann. Ich möchte, dass mein Geist eigene Melodien hervorbringen kann. Ich möchte, dass mein Geist singt und spielt. Und manches Mal ist es vielleicht Tralala in deinem Herzen. Aber das Tralala wird zu einem Hurraba, Shadaraba, Kurabaraba. Vielleicht fängst du an zu spielen. Oh, Tabarabadabadabadu. Manchmal fange ich an und singe ganz einfach. Da denkst du, oh, jetzt habe ich gerade Zeit, jetzt habe ich gerade Luft. Oder ich sitze in meinem Auto oder ich bin gerade wo am Laufen, am Gehen. Manche merken das ja, wenn ich auch im Gemeindegang, wenn ich irgendwo laufe. Manchmal dann denke ich, oh, ich muss spielen in meinem Herzen. Weil die Bibel sagt, der füllt sich in seinem Geist. Und dann manches Mal ist es ganz einfach. Das ist erstmal noch kein großes geistliches Lied. Und dann fängst du an. Und dann mein Geist sagt, oh, der legt los, der fängt an, macht mir Spaß. Wir machen jetzt wieder weiter. Und dann fängst du an zu singen. Oh, du bist großartig, Herr. Du bist wunderbar. Und dann singst du vielleicht eine Melodie rein, die gar nicht reinpasst, die quer ist, deine Stimmlage ist vielleicht gerade nicht so in der richtigen Tonebene. Das macht nichts. In der Gemeinde sollten wir natürlich schon alle in der richtigen Tonlage singen, sonst kommt hier durcheinander. Aber weißt du, wenn du alleine bist, du kannst singen, spiel in deinem Herzen. Das ist ja, was Epheser sagt. Wir haben das ja alle ein bisschen falsch wahrgenommen. Epheser 5, 17, 18, dieser Bereich. Werdet erfüllt im Geist, ja, oder werdet voll Geistes, steht bei uns. Steht so gar nicht da geschrieben. Da steht geschrieben, werdet erfüllt im Geist, in meinem Geist. Werdet erfüllt im Geist, indem ihr zu euch selbst redet, im Psalmen, Lobliedern, geistlichen Gesängen, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Deshalb liebe ich es, selber zu spielen, selber zu singen. Ich zupfe die Saiten meines Herzens. Ich zupfe die Saiten. Dann fange ich so an, du, da, da. Da, weil ich weiß, ich habe nur eins Lust, ich möchte jetzt meinen Geist füllen. Ich möchte jetzt ein geistliches Lied singen. Ich möchte jetzt Tehila, ich möchte das geistliche Lied singen. Und ich will nicht einfach jetzt anfangen so Rabo Sharabaka, ho Rabo Sharabo, Sharabo Sharabo. Nein, was ist das? Lärm machen kann jeder. Nein, ich fange gern an so wie Gitarrenspieler. Ich kann keine Gitarre spielen, deshalb zupfe ich auf meinem Herzen. Du da ba da, da da du, da du da. Oh, ich merke es geschehen. Ich könnte jetzt richtig anfangen. Da da du. Oh, mein Geist freut sich daran. Der sagt, ah, wir können im Geist singen. Herbert hat Zeit dafür. Ja, der hat Zeit dafür. Der hat Zeit dafür. Deshalb liebe ich auch Ruhe um mich. Denn dann kann ich anfangen zu spielen. Und ich werde nicht dauernd bespielt. Ich werde nicht dauernd voll gelabert. Ich werde auch nicht dauernd vielleicht voll gepredigt. Manchmal ist es gut, mal stille zu sein. Naht euch zu Gott heißt nicht, dass er weg ist. Oder suchet den Herrn ist nicht, irgendwo ist er verloren gegangen. Nein, das heißt ganz einfach, nimm dir Zeit mit Gott. Nimm dir doch einfach mal Zeit. Schalt mal alle Geräte ab. Schalt dein Handy aus. Schalt doch mal alles um. Schalt mal alles ab. Sag, meine Seele ist still zu Gott. Oh Herr, meine Seele ist still zu Gott. Wie schön wird der Herr sagen, schön, dass ich kommen kann, schön, dass du Zeit hast. Oh ja, Herr, du bist willkommen. Du bist willkommen, das Gewissen willkommen, der Teufel willkommen. Jetzt kommst du zu Gott, hast die ganzen Wochen keine Zeit gehabt. Oh Herr, danke für Zeit mit dir. Danke für Zeit mit dir. Ich gehe doch nicht auf so ein blödes Geplärre vom Teufel ein und auf das blöde Getratsche meiner Seele. Hallo, meine Seele ist stille zu Gott. Seele, hört zu, wie mein Geist jetzt singt. Seele, hör zu, wie mein Geist jetzt spielt. Seele, da kannst du noch was von lernen. Da kannst du was von lernen, Seele. Sei mal still, meine Seele. Bring deine Seele mal zur Ruhe. Bring sie mal zur Ruhe. Darf ich bei dir wohnen? Darf ich dein Freund sein? Ich habe mich entschieden, ich will dein Freund sein, sagt Gott. Ich habe mich entschieden, du sollst meine Freundin, mein Freund sein. Darf ich bei dir auf diese Art und Weise wohnen? Wenn du das möchtest, kannst du ihm heute eine Antwort geben. Und nicht nur für heute. Sag, Herr, ich möchte es. 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 Ich weiß nicht mal, wie ich da reinkomme, Herr. Aber ich möchte ein Freund, eine Freundin Gottes sein. Würdest du mich da bitte reinnehmen? Glaub mir, das ist die größte Sehnsucht, die Gott hat. So eine enge, freundschaftliche Beziehung mit dir und mir zu haben. Und er wird kommen und er wird dich nehmen und er wird dich an der Hand nehmen und er wird dich führen. Ja, du wirst vielleicht über manchen Stolperstein deines eigenen Egos kommen. Aber der Herr wird sagen, komm, über die Berge und das Meer fließt der Liebesstrom zu mir. Er lässt mich nicht los, er hält mich fest. Du bleibst bei ihm, du weißt ja, er ist für mich. Niemand wird mich von ihm trennen. Amen. Freunde Gottes, kommt ihr Lobpreiser. Freunde Gottes, Freunde Gottes. Vater, Vater, ich hoffe, ich habe das so richtig rübergebracht. Ich hoffe, dass das alles so gekommen ist. Und jetzt, Heiliger Geist, jetzt hast du dein Werk. Jetzt bist du dran, Heiliger Geist, uns da reinzunehmen. Komm, Heiliger Geist, ich habe meine Arbeit getan. Heiliger Geist, übernimm du jetzt bitte. Danke, dass ich dein Mund sein durfte. Danke. Danke, dass ich dein Mund sein durfte. Ich will gerne dein Freund sein, Herr. Ich will gerne dein Freund sein. Ich will der sein, den du uns Vertrauen ziehen kannst. Komm, Herr. Berühre uns. Berühre Einzelne mit dem Kraftstrom deines Geistes. Mach dich bemerkbar. Mach dich aufmerksam, mach auf dich aufmerksam bei den Einzelnen, mach auf dich aufmerksam. Hier steht dein Freund. Ich möchte Freundschaft mit dir. Heiliger Geist, du tust dein Werk jetzt. Da sind solche, könnt ruhig eure Augen geschlossen haben, da sind solche, die fühlen sich unwürdig. Deshalb habe ich diesen Satz auch noch mit reingenommen. Gott sagt, du brauchst dich nicht unwürdig fühlen. Ich habe dich erwählt. Ich habe dich ausgesucht. Du hast mich nicht ausgesucht. Egal wie du dich fühlst, ich suchte dich aus. Aber du bist nicht unwürdig. Ich habe dich würdig gemacht. Ich habe dich gerechtfertigt. Ich habe dich geheiligt. Es gibt keinen Grund, dass du dich unwürdig fühlst. Denn was ich würdig gemacht habe, mache du nicht unwürdig. Ich habe dich würdig erachtet, vor mir und meinem Vater zu sein und mit mir und meinem Vater zu sein, sagt der Herr. Ich habe dich würdig erachtet. Ich habe dich erwählt. Achte dich, betrachte und nenne dich nicht unwürdig. Und der Herr sagt nochmal, was ich würdig gemacht habe, mache und nenne du nicht unwürdig. Ich habe dich würdig gemacht und ich habe dich ausgewählt. Ich weiß um deine Schwächen. Ich weiß um die Fehler. Ich weiß, dass du manches Mal nicht die Kurve kriegst. Ich weiß das. Aber ich bin doch gekommen, um dir zu helfen. Und ich verändere dich. Und ich bin gekommen, weil ich alles neu mache. Ich mache doch alles neu. Ich habe doch in dir ein gutes Werk begonnen. Habe ich dir doch versprochen. Und ich werde das zu Ende führen. Ich führe es zu Ende. Und ich möchte für solche beten, die dieses Gefühl von Unwürdigkeit in ihrem Leben haben. Gibt es solche, die sagen, ja, ich fühle mich immer unwürdig oder oft unwürdig. Dann heb doch mal deine Hand und ich will für dich beten. Dankeschön, Dankeschön, oh ja, Dankeschön. Ich fühle mich unwürdig, ja, Dankeschön. Oh, thank you, Jesus. Thank you, my Jesus, thank you. Ist da noch jemand, der sagt, ich fühle mich manchmal so unwürdig? Danke, ja, danke, danke. Er hat mich würdig erachtet, würdig an seinem Tisch zu sein. Wenn er dich für würdig erachtet hat, dass du sein Tempel bist, denn du bist sein Tempel geworden. Du, der Einzelne, ganz persönlich, bist sein Tempel geworden. Er betrachtet dich würdig genug, um in dir zu wohnen. Er hat dich würdig gemacht und sagt, du bist würdig gemacht, ich kann in dir wohnen. Deshalb wohne ich auch in dir. Gott wohnt nicht bei den, in Herzen der Sünder. Er wohnt in denen, die er gerechtfertigt hat. Für alle die, und vielleicht sind da noch andere, die sagen, ja, ich will heute meine Unwürdigkeit verlassen und will wirklich mich würdig sehen, wie der Herr mich würdig sieht. dann bitte ich dich, komm nach vorne, dass wir miteinander beten. Ja? Wir beten zusammen hier und der Herr wird dich berühren. Der Herr wird dich berühren. Der wird eine Freisetzung in dir schaffen. Eine Freisetzung in dir schaffen. Er hat dich würdig gemacht, zu stehen vor seinem Thron. Er hat dich würdig gemacht, würdig erachtet, zu stehen vor seinem Thron. Oh, Halleluja. Wir sind nicht unwürdig. Dein Stolz bringt dich nicht weiter. Dein Stolz bringt dich nicht weiter. Jesus hat seinen Stolz niedergelegt, als er unseren Dreck auf sich nahm. Als er unseren Dreck auf sich nahm. Er war nicht zu stolz, sich dreckig zu machen für dich und mich. Und es war nicht sein eigener Dreck. Es war unser Dreck. Mit unserem Dreck wurde er beworfen. Und dann sagte ich, nehme deinen Dreck, der dich unwürdig gemacht hat. Ich nehme deine ganze Unwürdigkeit. Ich entferne deinen Dreck und mach dich würdig. Ho, Sharabam, Sharaba, Sharabam. Ich mach dich würdig. Oh ja, da sind solche, die sind entwürdigt worden. Du bist entwürdigt worden von deinem Vater. Du bist entwürdigt worden von deinem Vater. Und du hast großen Schmerz empfunden. Der Herr sagt, ich weiß das. Der Herr sagt, ich weiß es. Und ich habe Mitleid mit dir gehabt. Ich habe Mitgefühl. Aber du bist hier und ich heile dich. Die Würde, die dein irdischer Vater dir genommen hat, ich gebe dir mehr als das zurück. Ich gebe dir meine himmlische Würde. Dass du nicht mehr unwürdig bist. Nicht mehr unwürdig. Nicht mehr unwürdig. Lass uns mal einfach zusammen hier beten. Jesus, ich glaube dir. Du hast mich würdig gemacht. Vor dir und deinem Vater. Und vor der ganzen geistlichen Welt. Und die geistliche Welt weiß es, dass ich würdig gemacht wurde durch den Sohn. Vergib mir, dass ich dir nicht geglaubt habe. Bitte reinige mich in deinem Blut von aller Schuld. Danke, Herr, dass du mich jetzt gereinigt hast von aller Schuld. Von aller Ungerechtigkeit. Ich akzeptiere und nehme für mich an, was du an mir getan hast. Ich bin würdig gemacht. Ich bin würdig gemacht, zu stehen und nicht nur zu stehen, sondern auch zu leben in Gemeinschaft mit dem Vater. Mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist. Du hast mich würdig gemacht. Danke, Herr. Und das glaube ich jetzt für mich. Das akzeptiere ich. Und das gilt auch, wenn ich versage, wenn ich Fehler mache. Es gilt. Du nahmst meine Unwürdigkeit und gabst mir deine Würde. Danke, Herr. Ich glaube dir. Und ich werde mich nicht mehr von anderem Zeug vollschwätzen lassen. Ich glaube, was du für mich, an mir und in mir getan hast. Herr, ich möchte dein Freund oder Freundin, wenn du eine Frau bist, sein. Ich möchte das gerne, Herr. Ich möchte das so gerne. Hier bin ich. Nimm mich in der Hand, führ mich in deinen Garten, führ mich in ruhige Plätze, wo nur du und ich sind. Danke, Herr, dass heute ein neuer Abschnitt beginnt. Eine Freundschaftsbeziehung wird aufgebaut. Ja, sie wird aufgebaut. Halleluja! Und im Namen Jesu erkläre ich jedem Geist der Finsternis, jedem lügnerischen Geist, verlasse diese Menschen, die hier sind, die Söhne und Töchter Gottes sind, verlasse sie. Ich erlaube dir nicht mehr, sie zu belügen, dass sie unwürdig werden. Ich verbiete das im Namen Jesu und ich setze euch frei von lügnerischen Geistern, die um euch herum sind oder sich begeben haben, um euch in Abhängigkeit und Unwürdigkeit zu halten. Ich gebiete euch zu gehen in dem Namen meines Königs Jesus. Ich gebiete euch zu gehen. Hier ist kein Raum für euch. Und ich bete für die Seelen meiner Brüder und Schwestern. Und ich spreche zu eurer Seele. Seele, empfange Heilung von dem Herrn. Seele, werde wiederhergestellt. Empfange Heilung. Während jetzt die Lobpreiser mit uns beten, bleibt ihr hier einfach vorne. Und ich werde für dich beten. Und du wirst heute Abend sehen und erleben, wie der Herr dich in deiner Seele berührt. Manche von euch haben Wunden in ihrer Seele, sind krank in ihrer Seele, aber ich habe einen Auftrag vom Herrn, für dich zu beten, zu deiner Seele heute Abend zu sprechen, und deine Seele wird heil werden. Deine Seele wird heil werden. Ich glaube, dass der eine oder andere sogar zugucken wird. Wenn ich mit dir bete, dann guck in dein Innerstes und schau, ob du siehst, was ich erzähle, weil du bist wiedergeboren, weißt du? Und dein Geist, die Schrift sagt, niemand weiß, was im Menschen ist, also in seinem Körper ist, als der Geist des Menschen. Dein neugeborener Geist, deine eigentliche Persönlichkeit, die in deinem Körper wohnt, die kann mit zugucken, was in dir passiert. Dein Geist ist wiedergeboren, er ist verbunden mit dem Heiligen Geist, du bist erfüllt vom Heiligen Geist und der Heilige Geist zeigt deinem Geist, was in dir geschieht. Verstehst du? So, wenn ich mit dir bete, wirst du gucken, kannst du gerne zugucken, was gerade in dir drin dann passiert. Und dann so, du empfängst jetzt hier vorne und so, ja, mit den Lobpreisern, wir können ihn anbeten, aber ihr bleibt einfach hier und ich bete für euch.